Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Spoilers! Und Fußvolk. Hallo.
Ja, heute nicht für die Supporter, also nicht ausschließlich für die Supporter.
Naja, nicht ausschließlich, richtig. Ist ja. Das wäre noch schöner, wenn sie nur die Sonntagsepisode hören durften, wenn sie uns bezahlen. Ja. Die regulären nicht.
Nein, die supporten natürlich genau deswegen, weil sie uns in den regulären Episoden auch sehr gerne hören.
Aber in dem Moment, wenn die dann supporten, werden die regulären Episoden dann für die abgestellt.
Ja, das
in einer Zukunft, das ist ein Zukunftsszenario, weil noch geht das technisch nicht, aber in der Zukunft werdet ihr dann geblockt für die regulären Episoden. Ihr müsst euch entscheiden, zu welcher Fraktion ihr gehören wollt. Zu den Flaschensammlern oder zu der elitären Truppe?
Ja, ich glaube, es ist ein beschissenes Businessmodell, aber wir könnten es natürlich zukünftig so machen, dass wir gar nichts mehr regulär releasen, sondern dann machen wir das, was wir an regulären Episoden machen, quasi ist nochmal ein separates Paket.
Ich liebe beschissene Businessmodelle. wir könnten ja noch so ein beschissenes Businessmodell machen, wo wir verschiedene Pakete anbieten, die aber alle dasselbe beinhalten für verschiedene Preise.
Auch schön.
Das wäre auch eine gute Idee, oder? Ja.
Ja, weiß nicht, ob das schon unter Betrug läuft.
Es soll Leute geben, die tatsächlich das so als wir sind gegen eine Zweiklassengemeinschaft verpacken. Mhm. Aber es unterm Strich unter Betrug läuft, ja.
So.
Wer springt denn auf diesen Betrügerzug? Nein, schönen Gruß natürlich an Hoffi, an Hermann und an Dietz.
Aber
ganz diskret.
Trotzdem unterm Strich das hier.
I feel like it's kind of a disservice to your fanbase.
Hauptsache, was auf Patreon anbieten und dann, wir machen keine Zweiklassengesellschaft.
Nee, das haben sie schön verpackt. Mhm. Aber unterm Strich, seid vorsichtig, it's a scam. Unterm Strich, it's a scam.
It's a scam.
Die verpacken das als Trinkgeld, aber...
Oder kriegt ihr Spam-Mails.
Ist Betrug.
Ja.
Vor allen Dingen, ja gut, ich will jetzt nicht weiter wissen und so, aber ich habe mal die auf... Weil das große...
Wie er sich hier kaputt lacht, ey.
Get over yourself, lad.
Das große Verkaufsargument von den Jungs ist ja...
Das ist sehr schön, wie er sich nicht mehr einkriegt.
Das große Verkaufsargument ist ja, dass die offenlegen, was sie so an Kosten und Einnahmen haben. Hast du das mal angeguckt?
Nee.
Das ist so spannend, Alter.
Ah ja?
Das ist so spannend. Guck mal rein, Alter. Das ist einfach unfassbar lustig. Da steht einfach nur ein Betrag, die letzten Monate. Und es ist immer nur ein Posten. Da ist nichts passiert.
Wie kann das denn sein?
Das sind die... Ja, nee, ich will es nicht verraten, ansonsten
so,
supporte vielleicht keiner, ja, wenn sie wissen, ja, ist ein Spoiler, ja, deswegen, also hier, achso, nee, ist ja gar nicht, das ist ja die Klinge. Nee, Spoiler-Triangel ist nicht in Reichweite, deswegen habt ihr Glück, dass ich das nicht spoilere, müsst ihr erstmal die Jungs von ja hier supporten, was wir übrigens auch machen neuerdings, also.
Ja, natürlich.
Ja, also unterstützen soll man ja trotzdem, aber.
Aber nee, ich habe noch
Step
nicht.
Step your game up, verdammt, das Scheiße, was ist das?
Ich habe noch nicht ausgecheckt, was wir da an Bonus bekommen.
Ja. Können wir mal vergleichen mit uns, ja, was wir so bieten. Also.
Weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist.
Aber
ist
wir, so sind generell. Wir sind doch generell für eine Zweiklassengesellschaft. Aber wir mögen aber jetzt, um mal diesen Vorteil auszuräumen, wir mögen natürlich auch die Schmarotzer und die Flaschensammler unter euch. Und allgemein sind wir sehr dankbar für die komplette Hörerschaft natürlich auch.
Natürlich.
Die Supporterschaft ein sehr kleiner Teil dessen ist, aber wir lieben auch die uns trotzdem hören. Auch wenn sie nachts halt losziehen müssen mit einem Fahrrad und einem großen Beutel. Das ist kein Problem.
Ja, auch da könnt ihr natürlich Feedback schicken, wenn ihr das irgendwie anders seht oder der Meinung seid, wir müssen das mit den Supportern irgendwie umstellen oder da noch günstigere Sachen anbieten. Ich weiß gar nicht, sind wir
zu teuer?
Also wir haben ja neulich schon festgestellt auf Patreon, wenn es darum geht, so einzelne Sachen zum Kauf anzubieten, dass man da gar nicht unter 3 Euro gehen kann.
Ja genau, das ist das Mindeste. Es wurde bisher noch gar nicht genutzt, dass jemand irgendwie eine Einzelepisode kaufen wollte, aber... Ich habe es noch nicht auf komplett alle Episoden umgestellt. Da müssen wir nämlich, das müssen wir einzeln bei allen Episoden nochmal anklicken. Und seitdem das geht, irgendwie seit 10 Episoden habe ich das gemacht. Deswegen, es betrifft halt nur die letzten 10 Episoden. Aber es kann natürlich sein, dass einer Episode 162 in der Supporterschaft unbedingt hören will, weil da irgendein Film vorkommt.
Unbedingt.
Und deswegen müssen wir mal probieren, erstmal alle umzustellen und dann gucken, ob das überhaupt Anklang findet. Aber bis jetzt scheint das keiner zu nutzen.
Nee, weil
kostet so viel wie ein Film, ey.
Nee, ja, aber wir müssen es halt auch mal promoten, ne? Weil prinzipiell landen ja auf Patreon erstmal die Leute, die uns supporten.
Ja, klar. Die hören die sowieso.
Ja.
Also ihr habt natürlich immer noch den besseren Preis, ja. Also nicht, dass ihr denkt jetzt so, ja, die einzeln kaufen und so weiter, kommen auf dasselbe raus. Das ist schon in dem Monatspaket für die Support-Episoden, dass ihr die auch in, drin habt. Ist das natürlich wesentlich günstiger.
Ja.
Als das einzeln sich zuzulegen. Aber wenn ihr jetzt so sporadisch natürlich reinhört, so wie Dave und so, da geht es ja sowieso primär natürlich bei den meisten eh um die Unterstützung, die finanziell, dass wir da für die Mühen ein bisschen Taler reinkriegen.
Ja, so. Aber eben, die tragen uns auch Filme auf und davon haben wir heute wieder ganze 3.
Ja.
Und dann hat jeder noch ein eigenes Projekt und das ist das Line-Up für heute.
Interessantes Szenario, ja. Ich muss mal wieder reinfinden, ich komme ja wieder aus Tschechien, hier vom Pokerwochenende wiedergekommen und gucken, wie das hier geht mit dem Podcast. Ich bin ja dann immer ein bisschen...
Ja, verlernst du immer gleich wieder.
Wenn man ein paar Tage nicht aufnimmt, ist man ja immer ein bisschen raus.
Mhm. Wie bei Sport, meinst du?
Ja.
Okay. Ja, kannst du kurz zusammenfassen, ob Pokern erfolgreich war oder nicht?
War diesmal medium erfolgreich. Mhm. Also ich habe so ein bisschen diesmal, ich habe es, glaube ich, hier Zirkeltraining genannt, weil ich halt nicht nur irgendwie so die Turniere gespielt habe, da bin ich dann, das war nicht so erfolgreich diesmal.
Mhm.
Aber man kann ja so links und rechts im Casino auch so ein paar Sachen machen und da lief es sehr gut. Also beim Cash Game zum Beispiel oder ein, zwei andere Sachen, die man da spielen kann, da hatte ich extrem viel Glück und insofern bin ich da relativ pari wieder zurückgekommen. Also hat okay. Nichts gekostet. Und mein Kumpel hat ja, wie gesagt, das Zimmer klar gemacht. Also kriegt auch Free Food da im Restaurant und so. Und das sind wir relativ günstig diesmal weggekommen, war lustig. Und er wiederum ist 16er geworden. Also nee, nicht 16er, sondern 9er ist er geworden. Der ist sogar an den Final Table gekommen.
Okay, krass.
Von diesem großen Turnier, wo 500 Leute mitgemacht haben. Also der ist mit Asche zurückgekommen. Insofern.
Nice.
Wir waren zu fünft im Auto. Der eine hat seine Freundin noch mitgehabt. Also die hat nicht mitgespielt, aber die vier, die gespielt haben, da hat einer sich zumindest die Taschen vollgehauen, hier unser Fahrer.
Mhm. Was macht dann so eine Freundin, die nicht mitspielt, da den ganzen Tag?
Die macht so Wellness, geht dann joggen, kommt dann runter, wenn wir so im Restaurant essen gehen und so, gesellt sich dann dazu. Und also ihr Freund, der dabei war, hat sich dann auch öfter mal eine Auszeit gegönnt und war mit ihr dann irgendwie so bei der Massage und am Pool und beim Sport und so. Und dann haben eine Wanderung durch den Wald gemacht und die beiden haben dann so ein bisschen sich ausgeklinkt von dem Casino-Leben. Bei mir war es genau das, was ich normalerweise total hasse. Das Zimmer war halt direkt in dem Hotel, was in dem Casino ist. Das heißt, ich war noch im Erdgeschoss. Das heißt, ich bin einfach nur diesen Gang lang gelaufen und war direkt in der Rezeption von Casino und bist da durchgelaufen und warst direkt drinnen geschehen.
Mhm.
Mit anderen Worten, ich habe in den 3 Tagen, wo ich da war, war ich nicht einmal draußen. Ich war total erschrocken. Als ich dann rausgekommen bin für die Rückfahrt, war alles verschneit.
Alter.
Da lag halt Riesenschnee und als wir angekommen sind, lag halt kein Schnee. Und ich dachte, Alter, was ist denn hier los? Ich war nicht einmal in der frischen Luft. Also ist schon.
Oh, wow.
Ist schon wirklich traurig. War eigentlich einfach nur in dieser Bude drin.
Krass.
Und normalerweise, wenn ich so das Hotel auf deutscher Seite bin, dann gehe ich da ein bisschen spazieren oder nehme meine Jogging-Schuhe mit oder sonst was. Diesmal 3 Tage einfach nur in diesem Etablissement verbracht.
Mhm.
Ja.
Ja, muss man Bock drauf haben.
Muss man mögen. Aber gut, da das diesmal nur so ein Kurztrip war und nicht so lang ging, ging das klar und das Problem war, oder beziehungsweise eine komplett neue Erfahrung für mich, wir gingen ja davon aus, dass wir Sonntag, Tag 2 wahrscheinlich alle nicht überleben und dann wären wir zurück nach Berlin gefahren.
Mhm.
Und gestern, das können wir auch, glaube ich, der transparente Podcast darf erwähnen, dass wir eigentlich in 3 Stunden diese Episode hier releasen müssen. Gucken wir mal, wie das wird. Gucken wir mal, wie knapp dieses passieren wird. Aber gestern war der Kindergeburtstag von meinem großen Neffen. Der ist 10 geworden.
Mhm.
Und dadurch, dass der Kumpel, der uns gefahren hat, diesmal mein Auto zu Hause gelassen und einfach nur mitgefahren mit ihm, dadurch, dass der jetzt wirklich im Finale war unter den letzten 30 am Montag, wo wir gesagt haben, gut, da muss man erstmal hinkommen von 500 Leuten, ist der Rest natürlich da geblieben.
Mhm.
Mein Problem war, ich musste zum Kindergeburtstag am Montag um 15 Uhr auf der Matte stehen und dachte jetzt, ach du Scheiße, was machen wir jetzt so? Also gibt's einen Plan? Und dann habe ich tatsächlich für alle Fälle, falls er nicht rausfliegt, sondern falls er halt weiterkommt und Montag weiterspielt, was auch der Fall war, insofern habe ich da zumindest irgendwie für alle Eventualitäten aus dem Weg geräumt, wurde mir so eine App empfohlen über so eine Mitfahrzentrale. Und ich habe sowas nie gemacht, ich habe das nie genutzt.
Mhm.
Und habe dann diese App installiert und da war einer, der so ungefähr 30 Minuten von dem Casino war, halt so ein Ort auf der bayerischen Seite. Und der pendelt von da immer so zwischen diesem Ort, da wohnt er, da hat er sein Haus, und Berlin, weil er dann eine Baustelle hat. Und der kam dann mit seinem weißen Van, mit seinem Baustellenvan, wo über so Gerümpel rumlag und hinten war halt so ein Sitz hinter dem. Und der meinte so, ja, du kannst auf dem Beifahrersitz sitzen, aber du kannst dich natürlich, du bist heute alleine, ich nehme keine weitere mit. Du kannst dich aber auch auf den hinteren Sitz setzen, das ist halt ein bisschen bequemer und gechillter. Da meinte ich, ja gut, okay, dann packe ich mich hinten rein. Da habe ich 3 Stunden geschlafen, musste um 5.30 Uhr mit dem Shuttle-Service dahin gefahren werden, zu dieser Tankstelle, wo er halt losfährt. Dann hat mich dieser Shuttle-Service von dem Casino rausgeworfen. Das hat mich 60 Euro gekostet. Und der Shuttle nach Berlin war billiger als diese 60 Euro. Das heißt, es hat fast die Hälfte gekostet. Und das ist schon eigentlich eine ganz coole Lösung, weil der schmeißt mich dann am Kudamm raus, weißt du, macht da sein Ding, kriegt ein bisschen Benzingeld und so. Und,
ich hab's früher voll oft gemacht, so mit Fahrgelegenheiten.
Ja. Bei mir war das komplett neu. Also ich weiß ja, diese Mitfahrzentrale gab es, aber diesmal gibt es so diverse Apps und kannst die Leute bewerten, da steht auch drin so, ob die so Haustiere mitnehmen, ob das so Raucher sind,
mit welchem Auto die fahren und so.
Mit welchem Auto die unterwegs sind, genau. Und das habe ich genutzt. Und dann aus dem Boosthof um 11 Uhr hier in Berlin gelandet. In dem Wender habe ich auch nicht geschlafen. Dann noch 2 Stunden gepennt und dann ab zum Kindergeburtstag mit irgendwie 5 Stunden Schlaf. Aber mein Neffe war nicht traurig, dass ich nicht da war. Und ich habe zumindest meine familiäre Pflicht erfüllt, ja. So war das. Deswegen, also gestern wäre ich völlig im Arsch gewesen. Aber da war ja keine Aufnahme von uns und deswegen heute jetzt für die heutige Episode.
Und eben, dann wird es mit Unterhalt vielleicht ein bisschen knapp heute.
Vielleicht wird es knapp.
Wahrscheinlich sogar ein Ticken zu spät, aber mein Gott.
Ich habe allerdings in weiser Voraussicht gestern schon so weit, wie es geht, vorbereitet. Ja, ich habe die Kapitelbilder schon zurechtgeschnitten. Ich habe schon irgendwie die Kapitel reingesetzt, so. Das, der große X-Faktor ist natürlich das, was du bringst. Das wusste ich nicht. Insofern habe ich jetzt natürlich schon die Poster und so alles fürs Vorschaubild gespeichert. Aber deins füge ich halt hinzu. Und dann werden wir hier im Anschluss wahrscheinlich dann kurz mal die Folge bearbeiten. Da ist nicht mehr so viel. Ich muss jetzt einfach nur die fehlenden Teile noch einsetzen. Und natürlich die Timecodes, wann was stattfindet. Aber
sehr schön. Du bist vorbereitet.
Ich bin vorbereitet, ja. Mhm. Ich dachte so, dann geht das schneller. Ja, ist ein bisschen besserer Ablauf. Aber wir sind ja sowieso in der Larifari-Phase, insofern, selbst wenn die Folge jetzt am Donnerstag kommt, müsst ihr damit leben, ihr seid schließlich der Schmarotzer-Folge.
Ja, ist was dran.
Aber dafür habe ich eine Überraschung.
Oh, jetzt.
Ja, es ist ja das Time of the Month, ja, die letzte Episode des Monats. Das heißt, wir bluten zwar nicht aus irgendwelchen Körperöffnungen, aber wir ziehen fragwürdige Filme aus dem Lostopf. Aber ich hatte etwas vergessen in der letzten Support-Episode, was ich eigentlich machen wollte. Ich wollte nämlich tatsächlich die Supporterschaft, die jeden Monat da ihre Lose reinschmeißen, weil bei dir ist ja zeitlich gerade ein bisschen eng. Bei mir geht's. Bei mir ist easy peasy wie immer. Und deswegen wollte ich die beschenken. Mhm. Und wollte immer zum Advent, wollte ich einen Losfilm bringen in den Support-Episoden. Also mein Film der nächsten 4 Support-Episoden ist immer ein Losfilm.
Okay.
Und in der letzten Support-Episode wollte ich natürlich diesen besagten Losfilm für den ersten Advent, der jetzt am Sonntag stattfindet, wollte ich ziehen. Mhm. Habe ich verplant. Und deswegen passt das gut, weil wir ziehen heute sowieso aus dem Lostopf 2 Filme für den Dezember. Sozusagen die finalen Lose für dieses Jahr. Und für mich sind es nicht die finalen Lose, weil ich ziehe dann jede Woche nochmal ein zusätzliches Los für den Sonntag, den ich dann bringe. Und dann würde ich sagen, greifen wir jetzt erstmal in den Lostopf.
Bist du ganz christlich unterwegs?
Ich bin christlich unterwegs. Ich beschenke die Supporterschaft.
Oh fuck.
Mhm. Und dann wisst ihr, was nächsten Sonntag dann auf jeden Fall von mir kommt.
Okay.
Ja.
Und das ist dann, also du bringst dann immer noch einen zusätzlich oder
nein,
dann der Film, den du bringst?
Ja, das übertreibt er mal nicht. Also das ist mein Losfilm werden. Was soll ich jetzt noch 4 andere Filme bringen?
Das hast du gerade gesagt, bei dir ist zeitlich nicht so eng, weil wo ist denn da jetzt der Unterschied? Ich bringe auch ein eigenes Projekt für die Supporter-Episode und du bringst jetzt halt ein Losprojekt für die Supporter-Episode. Warum bist du damit zeitlich großzügiger als ich unterwegs?
Ist das nicht normalerweise so, dass wir, wenn wir ein Los bringen, nicht zusätzlich noch einen Film trotzdem bringen, weil das ein Losfilm ist? Was ist denn das jetzt für ein Konzept, ein neues?
Nee, ich verstehe nur nicht, warum du das verkaufst, als du würdest damit mehr Zeit investieren als ich.
Nein, ich investiere natürlich nicht mehr Zeit dadurch, aber trotzdem ist es für jemanden, der zeitlich eingeschränkt ist, schwieriger, mehr Lose zu ziehen als sowieso schon. Es sei denn, du guckst keine anderen Filme, das ist natürlich auch möglich.
Das ist, meine ich ja, das ist dann ja das Pendant zu, ich gucke halt ein eigenes Projekt.
Okay, cool, ziehen wir beide Lose für Advent, ja? Sehe ich das richtig?
Nee, das war ja deine Idee.
Ach, jetzt ist auch einfach meine Idee.
Naja, vor allem, weil ich nur beim besten Willen nicht besonders christlich unterwegs bin.
Okay, dann bin ich wohl der gütigere von uns.
So wird es sein, genau.
Ja, da sehen wir, wo der Unterschied ist zwischen dem, der am 25. Dezember geboren ist und der am 6. Dezember geboren ist. Scheiß Nikolaus hier, Schokolade im Stiefel, super, ja.
Du Zwiefer!
Das sag ich dazu.
Das ist der Sample dazu, ja.
Auf jeden Fall.
Okay.
Du bist die zwiefalzige Sakure.
Ja, das ist wirklich nicht sehr christlich.
So, okay, ja, schöne Idee.
Ja, aber trotzdem musst du ein offizielles Dezemberlos musst du trotzdem gucken und rezensieren. Ja. Soll ich das ziehen oder willst du das ziehen?
Zieh du mal.
Okay.
Ich traue dir zu, dass du das anständig machst.
Wegen dem christlichen Gedanken dachte ich, okay, da ziehe ich bestimmt irgendeine Brosche raus. Für diesen Monat muss ja sein.
Eben.
So, dann reicht dir die Lostrommel rüber. Für mich, wie gesagt, bitte zwei Lose, ein offizielles und eins für die kommende Support-Episode. Sag dann auch an, welches kommt. Mhm. Jetzt habe ich die schöne Lostrommel rübergereicht. Ich weiß gar nicht, ob wir an der Karteilöcher haben. Nee, haben wir nicht. Okay, den hätte ich auch gerne gesehen. Für unser Kumpel Markus, schönen Gruß. Im Dezember kommt dein Film, den du, ach, passenderweise im Dezember 24 reingeworfen hast, also genau vor einem Jahr. Du darfst dir angucken, How to Train Your Dragon, Teil 2.
Hm.
Drachen 10 leicht gemacht, das Sequel von 2014.
Den kenne ich schon, ne?
Den kennst du schon.
Ja, dann. Ja.
Wäre eventuell ein Tausch angebracht, weil ich kenne ihn nicht.
Ja, nö, weil den kenne ich auch schon.
Ist das jetzt für die ja, okay, kannst jetzt erst.
Ach so. Ja, das darfst du dir dann aussuchen, oder?
Na, da wir jetzt hier Dezember-Ziehung gemacht haben, dann machen wir den jetzt für die. Oder wir machen es davon abhängig, ob derjenige vielleicht auch die Support-Episode nicht hören darf.
Mhm. Naja, also der passt, glaube ich, schon auch in Dezember. Jürgen hat im Juli letzten Jahres Freaky reingeschmissen.
Freaky? Okay. Hast du den nicht schon besprochen?
Also ich habe ihn auf jeden Fall gesehen. Ob ich den besprochen habe, weiß ich nicht.
Gucken wir mal in der Tabelle rein, aber
siehst du. Aber ich ziehe ja eh noch eins für dich, ne?
Ja, wie siehst du, bei Jürgen bin ich mir nicht sicher, ob der die Support-Episoden hören kann oder ob der nur losmacht hat, weil dann wäre das mein reguläres Los für Dezember dann. Ja. Und was ist das zweite, bitte?
Das zweite kommt von Stefan. Das hat er im April 23 reingeschmissen. Audition.
Audition?
Den kenne ich noch nicht. Du kennst den, ne?
Den habe ich irgendwann mal gesehen, ja. Audition ist natürlich ein sehr interessanter Film.
Mhm.
Stefan wiederum, der alte Schmarotzer, der schmarotzt und darf trotzdem die Support-Episoden hören. Zwinker, zwinker. Insofern könnte ich Audition natürlich dann als erstes Adventsfilmchen bringen. Oder wir tauschen den mit How to Train Your Dragon, wie du willst.
Na, aber hast du denn jetzt mal gecheckt, ob Freaky schon war?
Habe ich. Nee.
War nicht.
Freaky Tales war, aber Freaky... War noch nicht.
Okay.
Ist das nicht dieser Körpertauschfilm mit dem Killer und diesem Mädchen? Habe ich noch nicht gesehen und ist nicht in der Tabelle. Insofern ist das einer von denen, die du wahrscheinlich dann rezensiert hast, aber.
Nee, die ich geguckt, aber nicht rezensiert
habe. Geguckt, also, aber nicht rezensiert, so rum.
Okay, gut, aber dann haben wir ja alles gezogen, was wir jetzt ziehen mussten.
Haben wir. Bist du interessiert an einen Tausch von Audition und How to Train Your Dragon oder bleibt alles so, wie es ist?
Ja, wäre ich interessiert dran.
Sag du. Mir fiel nämlich neulich auf bei einem Simpsons-Film, dass ich sehr wenig Animationsfilme in letzter Zeit gesehen habe und dass ich. Damals zum Jahresende auch mal den 1, 2 noch gucken wollte. Insofern würde das gut passen.
Ja, dann lass doch tauschen.
Wollen wir das tauschen? Und
eventuell gucke ich den sogar mit, weil ich gucke auch immer gerne Animationsfilme.
Kann ich ankündigen, aber Audition ist definitiv ein Film, den man mal gesehen haben sollte in der Bubble.
Mhm.
Der ist schon auch auf diversen Listen und von,
ja, eben.
Von Mieke auf jeden Fall so der Film To Go.
Mhm.
Der ist speziell.
Ja, das habe ich eben schon mitbekommen. Deswegen würde ich den gerne mal sehen.
Cool. Ja, diese drei Lose dann im Dezember. Und ja, dann gucken wir mal, welchen wir in der Support-Episode bringen, dann am Sonntag als erstes Adventslos. Und in der regulären Episode können wir dann die anderen bringen. Aber wie gesagt, ist ja ein bisschen abhängig davon, wer die hören kann. Da gucken wir natürlich drauf, bevor wir die Filme rezensieren. Und dann kriegt ihr diese drei Filme aus dem Lostopf schon mal serviert. Cool. Aber jetzt zum aktuellen Programm, würde ich sagen.
Das können wir gerne machen.
Wollen wir mit einem gemeinsamen Film anfangen? Ist ja schon eine lustige Mischung.
Bietet sich an, ne? Also sonst geht es ja wahrscheinlich nicht auf, wenn wir das im Wechsel machen wollen.
Ja. Wir haben eine Doku, wir haben eine Comedy, die ziemlich bekannt ist und wir haben ein Coming-of-Age-Musical.
Ja, wie nennt man das?
Sozialkritik. Bisschen Kultfilm. Aus den 70ern. Auch noch im Gepäck.
Ja, sollen wir mit dem anfangen?
Dann machen wir das doch. Dann grüßen wir Marci an der Stelle.
Mhm. Liebe Grüße.
Liebe Grüße dahin.
Der hat ja auch ein recht breites Portfolio, ne? Mit so Sachen, die er hier reinschmeißt.
Auf jeden Fall. Marcy ist schon sehr interessant von der Filmauswahl, die er so reinschmeißt. Kam auch nicht alles gut an, aber ist schon alles irgendwie, ist schon recht anspruchsvoll, was er so reinbringt. Also ist jetzt nicht so, von ihm kam jetzt nicht so die Will Ferrell Furz Comedian.
Also.
Ja, Entschuldigung, aber.
Jetzt, wie du das gleich wieder als Gegenentwurf zum Anspruch positionieren musst.
In erster Linie stört dich jetzt nur der Name Will Ferrell, der da gefallen ist, oder nicht jetzt, dass ich Furz Comedian gesagt habe?
Nee, generell. Also, dass halt das Komödie das Gegenteil zum Anspruch darstellt, da möchte ich einfach ein dickes Veto einlegen.
Ja.
Ja.
Na, Blasius, wer wird denn gleich in die Luft gehen?
Blasius. Oh boy. Ja, aber wie stehst du zu Cradophinia? Wobei, wir müssen erstmal raten, ne?
Das, ja, wir raten
jetzt. Davon nicht vergessen. Ich fange jetzt einfach mal an.
Es ist für uns beide in der Erstsichtung, richtig? Also du kanntest den nicht?
Nee, ich kannte den nicht.
Ich kannte ihn auch nicht, insofern okay. haben wir das schon mal.
Aber die Band, die hier...
Die kenne ich ja.
...auf einer Metaebene zumindest eine große Rolle spielt, die kennen wir beide. Mhm. Und ich glaube, dass alleine deswegen, also hier gibt es schon viele Faktoren, die dafür sprechen, dass du das gut fandest. Ich habe mir für dich 8 Punkte aufgeschrieben.
8 Punkte hat er notiert, Mensch.
Ganz euphorisch.
Ja, ich habe so ein bisschen bei den aktuellen Auftragsfilmen zugegebenermaßen das Problem, dass ich mir nicht sicher bin, wie du zu dem Hauptcharakter stehst, der hier durchs Programm führt, weil das sind bei einigen der Filme, die wir jetzt aktuell im Portfolio haben, ist das entweder schauspielerisch oder jetzt rein vom Typ her, was die Figur im Film angeht, ist das für mich so ein kleines Gepokere, in welche Richtung das gehen kann.
Okay, ja, interessantes Dilemma.
Ja, definitiv. Hier ist es nicht schauspielerisch, sondern hier ist es mehr so der Typ, der halt im Zentrum steht. Ist halt ein ziemlicher Fuck-up, aber da du dich ja immer als empathisch bezeichnest, dürfte das eigentlich keine Rolle hier spielen. Insofern sage ich eine 7,5. Mhm. Und ich weiß, dass du tief im Herzen auch ein Rock'n'Roller bist, deswegen kannst du mit der Musik von The Who auch was anfangen.
Ja, das, aber ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, ja. Dass ich mit der Musik von The Who was anfangen kann.
Definitiv, geile Band, haben gute Sachen.
Ja.
Und wir hatten Tommy hier, also das andere große Musical, von die mit Musik von The Who begleitet wird unter anderem. Und da hat ja auch der Sänger, der Combo hat ja hier eine der Hauptrollen gespielt. Und das war in Episode 175, dass ich den besprochen hatte. Mhm. Also wahrscheinlich war das ein Los, was wir dann gezogen haben.
Ja, aber ich glaube, den hast nur du besprochen. Ne?
Den habe nur ich besprochen, den hast du immer noch nicht gesehen. Und ja. Wir hatten hier von Pink Floyd The Wall. Und The Wall und Tommy sind ja so eine Rockopern. Das ist ja alles sehr groß aufgezogen und sehr musicalmäßig. Und hier spielt Musik auch eine große Rolle, aber es ist einiges geerdeter. Das können wir schon mal vorausschicken. Also man hat ja schon eine andere Tonalität als in dem anderen großen The Who-Film.
Ja. Möchtest du den Titel erklären?
Cradophinia? Naja, das ist, also streng genommen ist das, oh, was heißt streng genommen? Das ist eigentlich ein Titel aus, beziehungsweise eine Definition aus der Psychologie. Weil das bedeutet sowas wie Schizophren, wie es damals hieß. Jetzt würde man es wahrscheinlich ein bisschen nuancierter definiert im Jahre 2025. Jetzt ist es wahrscheinlich sowas wie, ja, keine Ahnung, wie heißt das? Borderline? Nee, ich werfe jetzt mit irgendwelchen Titeln um mich, aber es heißt eigentlich Schizophren damals. Also, dass jemand so verschiedene Persönlichkeiten in sich trägt und so von Himmel hoch jauchzend bis todtraurig ist. Alles ist die komplette Facette dabei und das sagt eigentlich Cradophinia aus. Wie würdest du es denn formulieren? Also.
Ja, also da waren nicht nur falsche Sachen dabei, aber...
Unterm Strich bist du ein Loser.
Nein, hallo?
Don't worry, we got this. We're smart people. We know things.
We know things. Nee, ich finde es hier nur wichtig, darauf hinzuweisen, dass das ein Wortspiel ist, ne? Weil also Cradophinia gibt's nicht. Schizophrenie gibt es, das ist aber eine Identitätsstörung, ja meistens auch dissoziativ und da spricht man eben von zwei Identitäten, deswegen diese Schizophrenie und das Wortspiel ist halt, dass wir hier eine Quadrophenie haben, was halt die 4 Mitglieder von The Who repräsentiert und eben die 4 Seiten, die hier unser Protagonist eben widerspiegelt. Mhm. Ja, deswegen, also und das halt natürlich stellvertretend für den Albumtitel. weil das, die Band hat ein Album mit dem Namen rausgebracht, Jahre zuvor, ich glaube 6 Jahre zuvor, ne? 73 kam das Album, 79 der Film.
Ja.
Und das ist jetzt eben so ein bisschen der Film zum Album.
Ja, genau. Pete Townsend, der auch Gitarre spielt bei The Who, einer der Member, der war hier auch maßgeblich am Drehbuch beteiligt, weil der war im besagten Brighton Beach, wo auch ein Teil des Films spielt. Und hat sich da ein paar Pillen reingeworfen. Insofern ganz autobiografisch hat sich dann in den Strand gesetzt und hat dann die Story von dieser besagten Hauptfigur und so ein bisschen so die.
Ja, wobei maßgeblich. Also er ist hier uncredited als Autor gelistet. Wir haben sonst noch Dave Humphries, Martin Stellman und eben den Regisseur Frank Rodham.
Ja.
Und ich habe mir dazu noch diese Doku von 2012 angeguckt, die, glaube ich, von der BBC gemacht wurde.
Mhm.
Die heißt Quadrophenia, Can You See the Real Me?
Die habe ich angefangen, aber habe sie bis zur Aufnahme jetzt nicht zu Ende gekriegt. Also 20 Minuten davon habe ich auch gesehen.
Okay. Ja, und da spricht eben, also da führt auch Pete Townsend durch die Doku und erklärt uns eben zum einen, wie es zu dem Album gekommen ist, was halt von vielen, auch inklusive aller Bandmitglieder, als das, oder die, die noch leben, als das beste Album, was The Who jemals produziert haben, bezeichnet wird. Und der lässt das halt Revue passieren, was eben, wie es zu dem Album kam und wie aus dem Album dann eben auch die Geschichte zu dem Film entstanden ist, weil eben viele der Texte von dem Album findet man in dem Film wieder.
Ja.
Das, und das ist eigentlich eine wilde Doku. Ja, stimmt, klar, ist ein Konzeptalbum, aber ich finde so die Entstehungsgeschichte rund um das Album und dann eben auch im weiteren Verlauf den Film, die ist schon auch wild, also auf jeden Fall mal noch eine ganze Ecke wilder als der Film.
Ja, definitiv.
Ne, so mit dem Studio und irgendwie Manager, die heroinabhängig sind und Drummer, die sich irgendwelche Beruhigungsmittel reinpfeifen, bis sie halt auf der Bühne umfallen und so, also es ist schon...
Ja, Keith Moon natürlich auch ein legendärer Schlagzeuger, also einer der krassesten Drummer der Musikgeschichte. Aber
dann, an dem Punkt warst du dann gar nicht in der Doku, ne?
Nee, in der Doku habe ich es noch nicht gesehen, aber schon eine sehr...
Krass. Das musst du auf jeden Fall zu Ende gucken, Alter, weil der pfeift sich halt irgendwann einfach hier Elefantenberuhigungsmittel rein.
Alter.
Und will aber halt noch ein Live-Konzert spielen, Alter.
Ja, also...
Und kippt halt um,
Alter. Das wusste ich auf jeden Fall, dass aus der Musikgeschichte, dass das einer der großen... Enfant terrible war, beziehungsweise dass der sehr unberechenbar auf der Bühne war, aber trotzdem halt so in Sachen Skills einer der krassesten. Aber da war ich noch nicht bei der Doku, da bin ich mal gespannt.
Mhm.
Okay.
Das ist heftig.
Ja, aber jeder für sich, also Roger Daltrey, meistens so die Vocals und Keith Moon, Pete Townsend, John Entwistle und so natürlich alles so für sich sehr große Musiker. Also
ja, aber Band, ich finde, in der Doku geht eben auch gut hervor, aus der Doku geht gut hervor, dass Roger sich schon auch ein bisschen von diesem sehr exzessiven, was die anderen drei da durchgezogen haben, ein bisschen distanziert hat oder halt nie so richtig gefühlt hat, dieses, wir müssen uns im Studio erstmal 2 Stunden vorlaufen lassen.
Er war da so ein bisschen der Sauber.
Bevor wir dann arbeiten können, genau. Und er hat das nie so richtig
gefühlt
und ging das anders an, ja.
Mag sein.
Aber eben die unterschiedlichen Seiten von The Who, die sollen hier nicht nur in dem Titel eben drin sein, sondern auch so ein bisschen in der Hauptfigur wiedergespiegelt werden. Jimmy Cooper.
Ja, genau. Du hast den Drehbuchautor und Regisseur erwähnt, Frank Rodham. Es gibt einen Film von ihm in seiner Filmografie, den ich tatsächlich mal gesehen habe, diesen K2, also K2. So ein Bergsteigerfilm, so ähnlich wie Cliffhanger damals, aber halt so ein bisschen unbekannter als der.
Den kenne ich aber auch.
Kennst du den auch? Ja. Michael Biehn hat da, glaube ich, die Hauptrolle gespielt.
Ich glaube auch, ja.
Den Film könnte man gesehen haben, ansonsten von der Filmografie.
Ja, wenig Großes
bisschen,
dabei.
Wenig,
ne?
Großes, ja.
Da war mal BAFTA nominiert für sein Debüt. Der hat einen Kurzfilm gemacht und dafür gleich eine BAFTA-Nominierung bekommen.
Mhm.
Und dann war es eben recht wild, ja. Also er hat auch irgendwie wohl ein Segment für diesen Aria gemacht. Ne? Dieses große Projekt, wo ganz viele RegisseurInnen irgendwie mitgearbeitet haben, das ich immer noch nicht gesehen habe. Kennst du den eigentlich?
Nee, den habe ich auch nicht gesehen.
Auch nicht, ne? Aber ich glaube gerade eben, auch wenn es so um Musikfilme geht oder Filme, die halt mit einem schweren musikalischen Schwerpunkt haben auch.
Mhm.
Da ist der wichtig. Ja, aber eben sonst nichts wirklich Großes, ne?
Scheint musikaffin zu sein. Aber immerhin hat er mit Quadrophenia definitiv für ein paar Besetzungskus gesorgt, die später auf jeden Fall noch sehr groß werden sollten, beziehungsweise die noch eine ziemliche Karriere gemacht haben. Also da haben wir so ein paar Leute im Cast, die noch nicht die Namen waren, die sie heute sind.
Ja, 1, 2.
Ja. Und selbst der Hauptdarsteller Phil Daniels, der ist zumindest auf jeden Fall gut im Geschäft. Also auch wenn der Name jetzt nicht sofort klingelt, aber bei House of the Dragon ist er im Hauptcast und bei Gangs of London hat er eine kleine Rolle.
Naja, im Hauptcast, Alter. Der spielt da so einen Maester von der dritten Familie von rechts, der irgendwann mal, also der ist wirklich eine sehr, sehr, sehr kleine Rolle.
Ist er? Weil ich habe House of the Dragon nicht gesehen, aber ich habe zumindest gesehen, dass er in jeder Folge dabei ist. Insofern gehe ich davon aus, dass das auf jeden Fall...
Jeder Folge?
Da stand drin, dass der, also von der ersten Staffel ist er in jeder Episode dabei. Deswegen gehe ich davon aus, dass die Rolle vielleicht ein bisschen größer ist.
Okay.
Da steht ja dann in den Credits, also steht ja dann immer, wie viele Episoden die bei waren.
Ja.
Und hier war der in 13 Episoden oder so dabei.
Okay. Also ich weiß, dass der einer der Maester ist, aber halt wirklich keiner, der da groß im Fokus steht.
Siehst du, das habe ich nicht gesehen. Aber ich ging jetzt von der Anzahl der Episoden gehe ich davon aus, dass es irgendwie schon eine größere Rolle ist. Aber dann ist das eine kleine Rolle, die aber schon...
Ja gut, du hast ja immer bei den Serien einen riesen Cast immer, ne? Klar.
Ja, aber selbst beim Hauptcast wäre es wahrscheinlich keiner von denen, wo man sich den Namen groß merkt, wo man sagt, ach, der ist das.
Nö, aber 104 Credits, ja, der hat durchgehend gearbeitet seitdem. Ja.
Das auf jeden Fall.
Und ich meine, geplant war ja jemand anderer für die Hauptrolle. Ne? Also Phil Daniels, die haben damals natürlich gecastet, aber ich glaube, das war schon sehr wichtig, weil das dieser Jimmy Cooper halt als Figur schon komplett durch den Film trägt.
Mhm.
Und eigentlich war dieser John Lydon, also besser bekannt als Johnny Rotten.
Ja, Sex Pistols in the House.
Ja. Und da kam dann aber der Verleih an und hat gesagt, nee, also den Typ, den kriegen wir nicht versichert.
Das,
so vergiss es.
So ähnlicher Schlag wie Olle Keith Moon.
Ja. Eben. Und so war der raus und reingekommen ist eben Phil Daniels als Jimmy Cooper. Und es werden die 60er erzählt, ne? Das ist, glaube ich, auch wichtig bei der Sache. Wir sind in Brighton, also ganz im Süden von England, an der Küste. Und Jimmy Cooper ist ein Jugendlicher, der einen recht aussichtslosen Job hat, weil der halt irgendwie in so eine Firma da Briefe von A nach B trägt. Und verabscheut seine Eltern, weil die halt ähnlich aussichtslose Jobs haben und ist immer ziemlich on edge. So schwer genervt von allem, hat irgendwie, man merkt, er erwartet mehr vom Leben, ist aber in seiner Art schon auch sehr ruppig und jetzt wirklich wenig sympathisch von oben bis unten.
Eine Korrektur. Wir sind an einer Stelle hier in Brighton, aber der Film selbst spielt in London. Zu großen Teilen. Das heißt, da, wo die leben und da, wo er arbeitet und so, das ist alles London. Die ziehen halt ein Wochenende, ziehen die mit ihren Bikes irgendwie, fahren, das ist ungefähr 2 Stunden entfernt, ziehen die nach Brighton, um da ein Wochenende zu verbringen bei diesem Konzert. Das spielt aber nicht da.
Ach so, okay, stimmt. Aber sein Job und alles ist in der Stadt, ja.
Genau, die leben alle in London und gibt halt ein Wochenende, was in Brighton halt irgendwie stattfindet.
Richtig, ja, zumal ja auch die Kultur, um die es hier geht, oder die Subkulturen der Jugend hier derzeit eine große Rolle spielen. Das ist allen voran. Die Mods.
Ja. Das ist wahrscheinlich der Nummer 1 Film, wenn es um diese Jugendbewegung geht, richtig. Ja.
Und naja, was die Mods ausgemacht haben, waren, dass sie alle solche Roller gefahren haben, also Lambrettas, so ein bisschen größere, bisschen wie eine größere Vespa. Und maßgeschneiderte Anzüge gehörten dazu und
ja, meist so ein bisschen wuschelige Frisuren, so Pilzköpfe, die Beatles hat man auch gerne als Mods bezeichnet, aber aktuell zum Beispiel Oasis gelten auch als Mods, so weißt du, selbst, also die heutige Generation der Mods sind so ein bisschen Trainingsanzüge und so Windjacken und so.
Ja, aber wobei natürlich, ich die eher als Britpop bezeichnen würde, ne? Das ist halt, glaube ich, nochmal so, wie gesagt, Mods ist halt echt so die Subkultur, weil die wird hier direkt gegenübergestellt den Rockern, die halt wiederum Motorräder fahren und Lederklamotten tragen und gegelte Haare und so weiter.
Aber was die meisten Jugendbewegungen verbindet, ist zumindest diese Rebellion gegen die Eltern und gegen die Generation davor, weißt du, so dieses...
Ja, und vor allem gegen das Arbeitermilieu, aus dem sie halt kommen.
Richtig, ja, genau. Ja. Aber auch so die Musik, die Eltern gehört haben, weißt du, die auf Elvis standen und Bibapeluba, und das wird hier halt, das wird von denen halt irgendwie konterkarikiert mit der krawalligen Musik von The Who, weißt du, und sagen so, ja, was wollt ihr mit eurer konservativen Rock'n'Roll-Scheiße, das ist doch kein Rock. Also spielt ja natürlich auch
nicht. Ja, wobei eben, ich finde jetzt, dadurch, dass es hier dann eben auch die Rocker gibt, ne, ist dann nochmal so ein bisschen die Frage, weil unser Protagonist ja schon auch dadurch, dass es immer wieder um Situationen geht, in die er kommt, die dann auch diese Songs von The Who repräsentieren, scheint ja unser Protagonist mit den Mods eher The Who zu repräsentieren, als jetzt die Rocker.
Das
und
schon.
Da ist mir auch aufgefallen, weil The Who war jetzt nie so eine Band, die ich aufs Härteste gefeiert habe. So, ich kannte halt die Hits und die finde ich auch nach wie vor gut. Aber das ist ja zwischendurch schon auch recht melancholisch und weich und hat so ein bisschen poetischen Anstrich. Erst recht eben mit den Texten hier und diesem ganzen, auch dieser düsteren Komponente, die es ja auch hat, ne? Weil
ja, gerade das Album hat ein bisschen was von Pink Floyd, definitiv, ja.
Ja, eben. Und das ist dann wiederum eine Richtung, die ist nicht so meins. Und das war für mich dann so ein bisschen ein Reality-Check, weil ich mich jetzt eben nie ausführlicher mit The Who befasst habe. Ich dann gemerkt habe, so eben in Kombination mit diesem Film und dieser Doku, ich dachte, okay, krass, so, ich habe die irgendwie immer, ich habe die eher damals in so einer sehr viel punkigeren Richtung. Also ich hätte die knallhart in eine Schublade mit den Sex Pistols gepackt, ne?
Und ja, wegen My Generation wahrscheinlich.
Ja, eben.
Was ja so, ne, ein rebellischer Song ist. Ja. Aber die haben halt andere Seiten, ja.
Und die hat man halt hier ganz gut gesehen. Und ich finde eben diesen Konflikt zwischen den Mods und den Rockern, ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, aber ich glaube, ich wäre halt eher auf Seite der Rocker gewesen, weil ich schon alles, was hier so diese Mods ausmacht, jetzt mal völlig unabhängig von unserer Hauptfigur, finde ich schon alles ziemlich lame.
Okay.
Ich meine, wie viele fucking Spiegel kann man an so einen scheiß Roller montieren, Alter? Was zur Hölle, was soll denn das, ey?
Find's eher unangenehm.
Ja, ja, und diesem Fuchsschwanz oben dran und so. Und ich dachte, was seid ihr für Douchebags, ey? Aber okay, das ist jetzt halt diese Mod-Bewegung.
Ja, Livia hat mehr so mit Tolle und ja, und Lederjacke ist mehr so sein Ding. So.
Ja, finde ich auf jeden Fall mal schon sehr viel stilsicherer als das, was die da machen. Aber ist ja auch egal, das sind jetzt halt... Die sind jetzt hier halt diese konfrontierenden Gruppierung.
Mhm.
Und wir folgen halt primär den Mods und eben da Jimmy Cooper. Der aber halt, das ist schon auch irgendwo, es ist einerseits interessant, auf der anderen Seite halt auch hart nervig, weil der nichts kann, seine Identität komplett über das Mod-Dasein definiert und auf dieser größeren Identitätssuche halt irgendwie nichts Besseres zu tun hat, als andere in ihren Identitäten versuchen runterzumachen. Und das ist halt wahnsinnig planlos und so wie er dabei vorgeht, halt auch wahnsinnig nervig, finde ich. Zumal er halt auch wirklich ein Lutscher ist und auch wirklich nicht coole Sachen macht, Alter.
Ja, ja, ist er. Definitiv. Deswegen auch meine einleitenden Worte, was die Hauptfigur angeht.
Ja, also, lagst du schon richtig. Wer hättest du mal mehr in die Richtung
ja, gehen
sollen? Weil der Typ ist so ein Arschloch, Alter.
Das ist immer schwierig, das zu abstrahieren von mir, weil das ist für mich tatsächlich nicht ausschlaggebend, ob ich den Film mag. Dass die Figur irgendwie daneben ist oder dass er sich komisch verhält und so, weißt du.
Na, ich merke immer wieder, ich brauche irgendeinen Anhaltspunkt, warum ich da mitgehen soll.
Aber hast du nicht mal gefragt?
Guck mal, bei zum Beispiel Trainspotting ist unsere Hauptfigur, ist auch weit entfernt von einem Held und der macht fragwürdige Dinge. Aber im Kern hat er was, wo du merkst, irgendwie ist da was Gutes drunter.
Aber jetzt hast du hier so eine Filme wie Uncut Gems zum Beispiel, den mochtest du ja auch.
Mhm.
Gab es da irgendeine Sekunde, wo du dich identifiziert hast mit der Hauptfigur? Wo du
es
gesagt
geht
hast,
nicht darum, dass ich mich mit der Hauptfigur identifizieren können muss, sondern ich muss irgendwie, die muss auch nicht unbedingt einen moralischen Kompass haben, aber ich muss erkennen, was den antreibt. Und er ist irgendwie nur so aus Prinzip dagegen, weil er sich halt selbst noch nicht gefunden hat. Und ich finde, die hätten diese Suche nach sich selbst halt irgendwie noch ein bisschen anders ausstaffieren müssen, als über dieses, ich definiere mich darüber, dass ich alle anderen scheiße finde. Also was, das macht die AfD halt auch so. Und das ist für mich irgendwie nichts, wo ich groß Sympathie für aufbringen kann.
Mhm.
Und es gab immer wieder so interessante Momente, so dieser Reality-Check, wo er merkt, so der Typ, den er eigentlich anhimmelt, hat dann plötzlich einen Job, den er halt aufs Übelste verurteilt.
Den fand ich auch mega, den Moment, ja. Mhm.
Sowas ist spannend, aber dazwischen folge ich halt über weite Strecken diesem Lutscher, der eigentlich nur durch die Gegend tingelt, damit er immer wieder in Situationen kommt, wo wir dann den nächsten The Who-Song präsentiert bekommen können, von denen ich auch nicht wirklich alle geil fand. Überhaupt nicht.
Okay.
Deswegen fand ich das auch spannend, dass dann dieses Album von so Kritikern und vielen Fans natürlich irgendwie als so eins der besten Rockalben gehandelt wird. Weil ich fand es nicht so geil.
Okay, das hilft natürlich nicht.
Nee. Und ich finde eben für Coming of Age machen sie es mir echt schwer, mit Jimmy mitzugehen.
Mhm.
Und so fühlt es sich halt dann doch eher wie so ein Vehikel an, um halt möglichst viele Songs von diesem Album unterzubringen. Und auch wenn man dann einige von den Songs vielleicht ein bisschen besser verstehen kann, weil man die Situation verbildlicht bekommt, ist das als Film an sich für mich dadurch nicht wirklich besser.
Schade.
Ja, wie ging es dir damit?
Ich habe ja allgemein ein Herz für so eine Jugendbewegungsfilme, weißt du, so wie, ich glaube hier The Wild One, der Brando-Film kam ja auch bei mir besser an als bei dir und so, und ich bin da irgendwie Fan von, und wenn das in England spielt, dann mag ich das auch, und ich konnte mit der Musik eine Menge anfangen, weil der Soundtrack ist voll von bekannten Songs, also neben den The Who-Songs My Generation und Love Rain Over Me, den finde ich groß, oder Anyway, Anyhow, Anywhere und so, der ist auch noch mit drin. Dann hören wir so eine Sache wie Louie Louie, Green Onions, den wir aus Reservoir Dogs kennen vom Soundtrack, Baby Love von Be My Baby und so. Und allein schon, wenn ein Film so voll mit Musik ist, bin ich schon Fan von. Und ich mochte das tatsächlich, auch wenn ich bei dir bin, dass er für mich jetzt nicht so eine, er ist ein Lutscher, den ganzen Film über. Und er ist für mich keine Identifikationsfigur, aber er ist irgendwie so, halt hier so die Figur, der wir folgen durch diese Bewegung. Wir sehen da links und rechts auch so ein paar Nebenfiguren und so, wie das damals war. Mit diesen Pillen fressen und so und dieser Langeweile entkommen und diesem Hamsterrad in der Arbeit und so. Und das hat mir gefallen. Mhm. Tatsächlich. Also ich fand's sehr, sehr cool. Weil das für mich halt nicht so. Also ich fand das irgendwie cool, dass das so einen bodenständigeren Touch hat, als jetzt diese großen Rockopern, wie jetzt zum Beispiel sagt der Tommy oder The Wall oder so, weißt du, wo es riesendramatisch wird und du kannst dir die Theaterbühne förmlich vorstellen. Hier ist halt alles on location so, weißt du, die ziehen halt.
Nee, es ist ja auch keine Oper in dem Sinne.
Genau, das mochte ich.
Also, aber ich finde, nahezu alles, was du aufgezählt hast davor, trifft auf Trainspotting halt auch zu.
Ja.
Und das ist für mich wahrscheinlich immer noch ein 10-Punkte-Film. Mhm. Und erkennst du den Unterschied? Also, weil das ist auch ein Milieu, oder wo wir eben so ein Coming-of-Age-Ding haben in einer Subkultur, auch wenn es da jetzt halt Drogenabhängige sind, hier sind es.
Ja, und du hast da auch viele halt Figuren, Mods, wo du sagst, so, mit denen würdest du nicht privat rumhängen, oder das sind jetzt auch nicht eben. Die machen auch eine Menge Scheiße. Klar, ich sehe die Parallelen, definitiv.
Aber irgendwie, das fühle ich halt zu 100% und das hier halt nahezu gar nicht.
Mhm. Nicht mal so als Zeitdokument so.
Das, naja, also ich kann, weißt du, so bei diesem Rebellischen kann ich irgendwie anknüpfen, dass ich irgendwie denke, so ja, das ist auf jeden Fall, du brauchst auch nicht immer eine gute Erklärung dafür, warum du wütend auf alles bist, so. Weil das halt auch eben zu der Phase des Lebens wahrscheinlich dazugehört. Mhm. Aber eben gerade diese Suche nach Identität, da haben die echt viel verschenkt, finde ich. Also erst recht, wenn man dann nochmal den Titel des Films berücksichtigt, so, weil es ist dann doch eher so ein, wir schicken den in verschiedene Situationen, um halt eben diese Songs ausspielen zu können. Und irgendwie habe ich da mehr gebraucht, so, oder hätte ich mehr gebraucht, damit das für mich ein guter Film ist.
Okay. Für mich ging die Story auch auf, dass er am Ende irgendwie merkt, dass alles, wo er festgehalten hat, was für ihn so gerade so der Inhalt seines Tages oder seines Lebens ist oder worauf er sich immer gefreut hat nach der Arbeit, so weißt du, mit seinen Rollern und so, dass das alles irgendwie den Bach runtergeht und dass das alles nicht mehr wichtig ist am Ende und dass die Leute, an denen er sich so rangehangen hat, dass die ihn praktisch, dass das nicht auf Gegenseitigkeit beruht und so. Ich finde das hat er schon gut gezeigt dafür, dass es halt trotzdem irgendwie unterm Strich so ein Musikfilm ist. Also,
ja, aber
mir hat da nicht so viel gefehlt.
Naja, ich finde es halt ein bisschen schade, dass der uns nicht mehr darüber erzählt, was ihm diese Identität Mod auch gibt. Ne? Wir sehen ja, wie er in diesem Gruppengefüge halt völlig aufblüht und wie wenig der ist, wenn er das nicht hat. Mhm. Aber darüber hinaus ist der halt nur ein Stresser.
Mhm. Ja, der sucht halt schon Ärger, definitiv.
Naja,
einer von denen.
Ja, eben verhält sich da halt auch sehr destruktiv und so. Und ich mich die ganze Zeit. Also, ich habe dem nichts Gutes gewünscht, ne, die ganze Zeit über. Dachte mir so, der ist zu seinen Freunden ätzend, der ist zu seiner Lady ätzend, so. Was okay. Zur Hölle?
Ich dann weiß nicht, welches Ende du dir ausgemalt hast, auf jeden Fall. Das ist ja, kann man ja auslegen, wie man will, wie man gerade tickt.
Nee, ich finde, es ist schon das, was du vorhin angedeutet hast, auf jeden Fall geht es in die Richtung. Klar.
Was ich angedeutet habe?
Naja, dass das eher dann in Richtung Erkennen von dem ist, was halt diese Kultur im Grunde, dass das auch nur Schall und Rauch ist, ne? Und dass man das halt irgendwie ablegt für ein eben vermeintlich normales Leben, oder?
Ich bin auch sehr sicher, dass das tatsächlich, also für mich ist das gar nicht so ambivalent, das Ende, weil es gibt eine Szene, wo er fast überfahren wird, wo er etwas macht, weil er springt ja von ihm, weißt du, er springt ja runter und so, und wo ich dann dachte, okay, vielleicht ist die Szene auch doch wichtiger als jetzt nur so eine Momentaufnahme, dass er gerade fast einen Unfall baut. Und so habe ich das Ende gedeutet. Aber jetzt ohne zu spoilern, diejenigen, die den Film kennen, die sollten vielleicht bei der Szene nochmal aufhorchen, wenn er fast überfahren wird.
Mhm.
Ja.
Naja, und dadurch hatte der für mich halt zwischendurch immer wieder echt eine Menge Leerlauf, weil ich meine, der geht 2 Stunden, Alter.
Ja, siehst du, bei mir war der dadurch recht kurzfristig. Dadurch war der recht...
kurzweilig.
Kurzweilig, ja. Schon zu viel Tschechisch gehört in den letzten Tagen. Ja, und dadurch bin ich da gut durchgekommen, weil du hast eine Menge
Musik.
Ja,
hab ich mir gedacht.
Du hast irgendwie, weißt du, du hast diese, passiert ja auch ständig was so.
Ja, das ist ein bisschen redundant in dem, was passiert, ne? Also es ist jetzt auch nicht so, als wird da immer wie was Neues dazukommen. Also weißt du, weil das finde ich zum Beispiel, wenn du jetzt Moonwalker als Vergleich nimmst, ne? Wo wir auch im Grunde ein langes Musikvideo haben.
Mhm.
Da kann man auch sagen, ja, es passiert die ganze Zeit was, und da passieren aber auch die ganze Zeit unterschiedliche Dinge. Hier passiert halt tendenziell eher immer das Gleiche. Ne, so wütend auf andere sein, irgendwelche Leute
das
aufmischen,
ein bisschen gezeigt, genau, da muss wieder zurück auf Arbeit,
und Ladies toll finden, ja.
Ja, gut, aber ich meine, wir haben nachher noch einen Film, da passiert, das ist jetzt der Aufhänger, weißt du, hier sind es Pillen, da ist es halt Buß. Kannst du theoretisch auch so runterbrechen.
Ja.
Gucken aber ich habe das Gefühl, der kommt bei dir besser weg als Cradophenia. Werden wir sehen. Das
werden wir sehen. Also ich kann auf jeden Fall vorwegschicken, dass die Doku bei mir sehr viel besser wegkam.
Die Doku kommt besser
weg. Weil ich das dann schon eben da kriege ich erzählt, wie die überhaupt bei dem Ding gelandet sind und wo sie damit hin wollten und was sie in der Zeit gefühlt haben und was irgendwie halt auch ausgedrückt werden musste und raus musste und so.
Mhm.
Und ich glaube, ich hätte stärker davon profitiert, wenn ich mir einfach sehr konzentriert das Album angehört hätte.
Okay, abgefahren. Ja, was bei mir natürlich noch gepunktet hat, ist, dass ich so ein paar Leute sehr jung gesehen habe, die damals noch keine großen Namen waren, habe ich ja schon erwähnt.
Mhm.
Weil von Timothy Spall war das, glaube ich, sein Filmdebüt.
Ja.
Und dann haben wir noch Ray Winstone, den wir aus Sexy Beast und Co. kennen. Also definitiv auch jemand, der später sehr groß geworden ist. Und Sting, der hier sein großes Idol spielt, der so ein bisschen wie Roy Batty daherkommt, also so vom Style und seinen platinblonden Haaren und so ein bisschen so dieser Schweigsame, weißt du, so, also er wirkt ja schon recht ikonisch in dem Film und dann merkst halt irgendwie, okay, er ist halt eine Wurst und er ist halt genauso in diesem Hamsterrad drin.
Mhm.
Das ist schon auch ein interessanter Kniff.
Aceface heißt seine Figur, ne?
Genau. Und das war ja noch vor den großen Police-Hits. Also ab Roxanne ging es ja richtig ab für die, und davor gab es zwar schon The Police, aber die hat noch nicht die Range, beziehungsweise den Bekanntheitsgrad, den die danach hatten, nach 83, 84 oder wann das war.
Mhm.
Insofern alles recht früh hier Leute besetzt, die später noch sehr gute Karrieren gemacht haben.
Ja, inklusive des DOPs, weil Brian Tufano, der hier die Kamera gemacht hat, das war nämlich auch sein Debüt, der hat später dann eben Filme wie Trainspotting auch gemacht und Billy Elliot. Sollte auch eigentlich Alien machen und durfte aber nicht, weil die Produktion damals gesagt hat, der ist zu unerfahren.
Tja, das wäre immer ein guter Credit gewesen.
Ja. Ja, weil manche Shots sind hier schon echt cool.
Mhm.
Aber eben, ich habe mich zwischendurch auch wirklich hart dadurch gekämpft.
Krass. Nee, für mich hat das sehr viel auch von diesen britischen Sozialkomödies. Ich will jetzt nicht sagen, hier so, jetzt hatten wir neulich so ganz oder gar nicht, weißt du, von Monty und so, weil seine große Liebe, weißt du, die er anhimmelt und so, eigentlich auch die hübscheste da an dem Ort, die arbeitet halt im Supermarkt, weißt du, hat einen stinknormalen Job so, das ist halt so, das ist halt die begehrenswerteste da, die alle wollen, so, weißt du, und sie selber ist ja auch sehr, recht promiskuitiv unterwegs und so, und also ich fand das gut alles.
Okay.
Hat mir schon was gegeben. Das sind für mich nicht die Favorite Songs von The Who, die hier gezeigt werden, obwohl Love Rain Over Me mochte ich auch sehr, weil das ja auch ein sehr großer Song ist, der in diesem Adam Sandler Film vorkommt, wo er da diesen, der auch so ein bisschen, der diesen Gamer da spielt, der irgendwie nicht so richtig aus seiner, der so in seiner Welt da gefangen ist und so, den mochte ich auch. Und für diejenigen, die vielleicht mit The Who nicht vertraut sind, ihr habt wahrscheinlich im Fernsehen schon mal CSI gesehen, und jede von diesen CSI-Ablegern haben halt als Titelsong einfach in The Who, ein Song von The Who, also Won't Get Fooled Again oder Who Are You und so, das sind alles Songs von denen, die halt.
Witzig, das wusste ich gar nicht.
Wusste nicht?
Nee, ich gucke das aber auch alles nicht.
Ach so, ja. Die haben immer, also jeder Ableger hat praktisch einen anderen The Who-Song als Titelmusik.
Crazy.
Aber du kennst die Songs, oder?
Who ja, ja.
Are You und so. Ja, CSI.
Witzig.
Spätestens da hat man die Boys schon mal gehört. Naja, gut. Dann bin ich wohl besser durch die 2 Stunden durchgekommen als du.
Auf jeden Fall.
Grüße an Marci.
Mhm.
Und dann nennen wir noch die restlichen Punkte.
Ja. 7,2 auf IMDb, Metascore ist bei 79. Das ist schon echt gut.
Ja.
Letterboxd 3,7.
Ja. Null Runde für dich.
Nice.
8 Punkte von mir.
Ja. Ich bin bei 4,5.
Ach du Scheiße, Alter.
Ja, es tut mir leid.
Was zur Hölle, Alter. Er mag einfach keine Filme.
Das Gerücht hält sich. Hartnäckig. Na, gucken wir mal.
Ja, Punkte raten hier. I was beating tic-tac-toe by a chicken. Geht wieder in die Richtung.
Practice, patience and focus.
Ah, hast Karate Kid gesehen, ja?
Ne, das war noch aus Street Fighter.
Aus Street Fighter war das.
Ja, ja.
4,5 war das, ja, nicht
ja,
4.
Okay, 4,5
habe ich richtig notiert. Schade.
Ja.
Habe wieder gepflegte 3,5 Punkte Unterschied, naja. Ist wieder, bei sowas ist es schwierig, mich von meiner eigenen Meinung zu trennen, aber ich dachte schon mit der Hauptfigur, entweder es funktioniert oder funktioniert nicht.
Es hatte wirklich primär mit ihm zu tun.
Ja, okay. Ich habe noch einen anderen Film, wo ich ähnlich Überlegungen hatte, dann entscheide ich mich da gleich für die Negative. Mhm, ja. Gebe ich da gleich 2 Punkte, glaube ich. Bin ich auf der sicheren Seite.
Okay. Okay, womit machen wir weiter?
Ja, mit dem eigenen. Möchtest du mal vorpreschen?
Kann ich machen.
Ja, dann schieß mal los. Was hast du heute dabei?
Das ist schnell abgehandelt. Ein aktueller Film von Alex Winter. Der hat ja mittlerweile mehr Regie-Credits als Schauspiel-Credits. Mhm. Ne? Wir kennen ihn aber alle natürlich aus Bill und Ted und solchen Sachen.
Ja. Yep.
Und hat dann auch den letzten Bill und Ted, den hat er ja gemacht, auch auf dem Regiestuhl. Hast du Zappa mal gesehen? Die Doku? Die ist ja auch von ihm.
Nee, die habe ich nicht gesehen.
Weil die soll ja echt gut sein, ne? Von 2020. Also ja, mittlerweile 41 Regie-Credits und 38 Schauspiel-Credits. Alex Winter. Und der hat dieses Jahr einen Film namens Adulthood gemacht. Geschrieben hat das Michael M.B. Galvin. Ganze 4 Credits. Das ist also mit Abstand das Größte. Und das ist auf jeden Fall auch ein bisschen die Sorte kleinerer Film. Und es sah alles nach einer Komödie aus. Also habe ich mir das angeguckt.
Man könnte meinen, du hast dich getäuscht.
Ja, ich habe zumindest ein bisschen, also ich habe versucht, nichts zu erwarten, ne, aber ein bisschen was, wenn man so ein Poster sieht, hat man ja irgendwie trotzdem gleich so ein paar Assoziationen und
durchaus.
Irgendwie dachte ich, das könnte lustig blutig werden, weil auf dem Poster sehen wir unsere beiden Hauptfiguren, gespielt von Kaya Scodelario und Josh Gad. Mhm. Kaya Scodelario, ich weiß nicht, ob dir der Name so geläufig ist, dass du da gleich ein Gesicht zu parat hast.
Ja.
Hast du. Wunderbar. Für die, die es nicht haben, wenn ihr die Gentleman-Serie gesehen habt, da spielt sie die weibliche Hauptrolle. Ja, da gab es ja auch nochmal so einen Serienableger von Guy Ritchie und Maze Runner war, glaube ich, so ihr Durchbruch, weil in dem Franchise war sie eben auch unterwegs. So, und die spielt jetzt hier eine Hälfte von einem Geschwisterpaar, Megan und Noah.
Entschuldige, aber das war, also ich kenne sie primär aus Crawl, aus dem Creature Feature, da war sie, glaube ich, die weibliche Hauptrolle.
Ah, okay.
Und wurde von dem Krokodil gejagt. Mhm. Das ist immer so der Film, wo ich sie zuordnen kann.
Okay.
Aber ja, sagt mir was.
Ja, die hat in den letzten Jahren hat die ganz gute Sachen gemacht.
Ja, jetzt habe ich das Poster aufgerufen und muss dir da recht geben. Sieht so ein bisschen nach Tuck and Dale aus, so geht in die Richtung.
Ja. Ja. Habe ich auch erwartet, dass das eher in so eine Richtung geht. Und die ersten paar Minuten, die teasen auch so ein bisschen was in die Richtung an. Also es geht eben um ein Geschwisterpaar, Megan und Noah. Das ist eben Josh Gad und Kaya Scodelario. Und die haben eine alte Mutter, die wohl schon mal einen Schlaganfall hatte und demzufolge ein bisschen pflegebedürftig ist. Und die sehen wir dann zu Beginn des Films, wie die bei sich zu Hause auf dem Stuhl sitzt und dann oben auf so einem Regal was entdeckt, was irgendwie schief steht und dann hat sie so auf dem Schoß so eine kleine Schachtel mit Tünef drin und das möchte sie dann unbedingt da oben aufs Regal stellen.
Tinef ist auch schön. So, die Großväter unter euch wissen Bescheid.
Dann, naja, wir sprechen ja hier von so einer Oma. Mhm. Und dann wackelt die halt ganz langsam da zu diesem Regal hin und dann ist so ein Hocker davor, so ein Weicher, auf den sie sich dann stellt, um dann ganz wackelig da oben dieses Ding da hinzustellen. Mhm. Und jeder Moment davon teast halt an, dass die jetzt gleich da runterfällt und sich das Genick bricht. So. Und als sie das dann oben hingestellt hat und wieder runter, kippt der Hocker auch so ein bisschen und sie fängt sich dann aber gerade noch wieder und ist dann unten sicher angekommen.
Na cool, und das ist halt so ein bisschen mit den Erwartungen.
Total, weil du halt wirklich denkst, okay, jetzt fällt sie um und bricht sie das Genick. Das Schöne ist, nachdem sie dann unten angekommen ist und alles safe ist, fällt sie einfach um.
Okay.
Und hatte wieder einen Schlaganfall. Mhm. So, und deswegen denkst du erstmal so, okay, alles gut gegangen, dann, ah, doch nicht. Naja, und dann sind wir im Krankenhaus und sehen eben jetzt mal so die Familiensituation, wie es ist, und das Problem ist, dass das jetzt eben nicht das erste Mal passiert ist und es jetzt eben so aussieht, als bräuchte die halt 24/7 jemanden, der sie pflegt. Und so kümmern sich die Geschwister dann erstmal um das Haus, in dem halt die alte Frau gelebt hat, und missten da so ein bisschen aus, weil es jetzt halt irgendwie so aussieht, als müsste die in ein Heim kommen und das Haus irgendwie verkauft werden. Also fangen sie dann aufzuräumen. Und als sie den Keller ausmisten, entdecken die erstmal, dass da irgend so ein Rohr tierisch leckt und deswegen da ganz viel Wasser rausgeflossen ist und ganz viele Sachen von vor allem Noah, irgendwie halt alte Sachen, die er da verstaut hatte, wie irgendwelche Comics oder Baseballkarten oder Pokémon-Karten und so, das ist jetzt halt alles total zerstört und er regt sich auf und sagt, Mensch, das war Tausende wert und jetzt ist das alles im Arsch. Und nachdem sie dann aber eben da anfangen, das Zeug rauszuräumen und wegzuschmeißen und dann auch da so eine, an einer so einer Stelle so eine schimmelige Wand anfangen aufzubrechen, ploppt ihm plötzlich eine Leiche entgegen. Und dann war also in der Wandvertäfelung dahinter eine Leiche eingesperrt.
Okay. Hat man auch schon das eine oder andere Mal in den Film gesehen, dass in den Zwischenwänden irgendwas drin ist.
Ja. Mhm. Jetzt rekapitulieren die das so ein bisschen, weil sie auch relativ schnell anhand der Klamotten blicken, dass das die Nachbarsmutter ist, die seit vielen Jahren verschwunden ist. Und raffen dann, okay, fuck, unsere Eltern haben einfach die Nachbarin umgebracht. Und da versteckt in dem Haus und wir haben hier unten unsere Partys gefeiert und Videospiele gespielt und sie sagt, hey, ich habe meine Jungfräulichkeit hier unten auf dieser Couch verloren und in der Wand nebenan war eine Leiche eingezimmert. Und so ist alles ganz schön ekelhaft. Jedenfalls überlegen sie jetzt natürlich, erster Impuls ist, wir müssen die Bullen rufen. Und dann ist aber klar, Moment mal, das kann eigentlich für keinen der Beteiligten wirklich gut ausgehen. Überlegen Sie kurz, guck mal, von den Nachbarskindern, entweder sind alle weggezogen und haben damit schon längst abgeschlossen oder sind eh tot und so. Also das dürfte niemanden groß jucken, wenn wir jetzt ankommen und sagen, übrigens, eure Mutter wurde damals vor Jahrzehnten umgebracht. Mhm. Weil das muss halt passiert sein, als die beiden jetzt noch Kinder waren. Ja, und jetzt geht es darum, wie gehen wir vor? Ne, die wollen natürlich die Leiche entsorgen und bei dem Versuch, diese Leiche zu entsorgen, gerät die Polizei auf den Plan, weil die entsorgen die Leiche nicht so clever, wie sie denken, sondern die wird dann recht schnell gefunden. Mhm. Und dann steht die Polizei auf dem Plan und nach gibt es immer mehr Leichen, weil die geraten dadurch jetzt in so einen Strudel aus, naja, Verbrechen und Mord. Irgendwann ziehen sie ihren Cousin hinzu, weil Noah sagt, hey, das ist so der einzig Kriminelle, den ich kenne und der muss jetzt für uns hier so ein paar Sachen regeln, ne? Weil dann plötzlich auch die Pflegerin der Mutter auf dem Plan steht und so ein bisschen andeutet, dass sie weiß, was die beiden da treiben und sie dann erpressen will und dann brauchen sie eben auch Verstärkung. Und dieser Cousin, Bodie, wird von Anthony Carrigan gespielt. Du kennst ihn.
Aus Barry, ja klar.
Naja, klar. Mm. Noho Hank. Mm.
Noho Hank, ja, bester Rollenname.
Auf jeden Fall. Ja, und der ist eben der durchgeknallte Cousin und der soll denen dann helfen bei diesen, naja, es werden dann doch eben recht schnell so semi-legale Aktivitäten, die sie durchziehen müssen, um da irgendwie super aus der Nummer rauszukommen, weil der Plan ist natürlich, wir müssen das jetzt irgendwie alles verstecken, damit das nicht auffliegt, logisch. Naja, und eben das Ganze fängt an wie so eine Komödie, über die wir eben gerade gesprochen haben. Und dann hat es aber immer mehr so düstere Momente und die lustigen Momente, die werden aber auch sehr schnell zählbar. Und irgendwie dachte ich dann so, das ist jetzt in eine Richtung gekippt, die ich zum einen nicht erwartet habe, was prinzipiell nicht schlecht sein könnte, aber er macht da halt auch nichts mit. Mhm. Also es ist nicht so, dass es dann einfach plötzlich super düster und damit auch irgendwie blutig und zum Gemetzel wird oder so. Auch nicht, ne? Also es ist nicht so, als hätten da plötzlich richtig Horrorfans was von dem Film.
Okay.
Sondern es ist einfach wirklich nun dann eine sehr düstere Sorte Comedy, aber halt auch nicht so wirklich lustig oder nicht lustig genug, um es wirklich noch als Dark Comedy zu bezeichnen, sondern es ist dann einfach irgendwie nur noch dark. Mhm. Und das aber ohne, dass es eben wirklich irgendwo hinführt, weißt du?
Verstehe.
Und ich konnte mir das schon ganz gut angucken, aber es war relativ schnell halt nicht geil. Und dann auch so, dass ich mich hinterher gefragt habe, okay, was sollte das jetzt?
Das ist grundsätzlich keine gute Frage, die man sich stellen sollte am Ende von dem Film.
Also es ist wirklich so, okay, und jetzt? Hä, so? Also ich konnte mir das angucken, aber es war zu keinem Zeitpunkt wirklich lustig. Und auch wenn da vielleicht die ein oder andere Figur Potenzial gehabt hat, es ist ein wahnsinnig kleiner Cast, ne? Also es beschränkt sich dann halt echt auf die Geschwister, den Cousin, dann kommt die Polizei dazu und dann hast du hier und da noch die ein oder andere Nebenfigur, aber Billy Lourdes taucht auch noch auf an einer Stelle.
Ja, die kenne ich aus American Horror Story natürlich primär.
Ja. Hm. Aber also eben die Tonalität ist irgendwie so, die kippt relativ schnell in eine Richtung, wo du nicht so wirklich weißt, warum sie dahin wollte. Mhm. Ja, schade. Also hätte
fing so an.
It's time to party hardy!
Aber dann?
Ja.
Luft raus.
Ging steil bergab. Ja, irgendwie komisch. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich nach dem Einstieg sofort dachte, boah, das kann nur geil werden. Aber ich war intrigued und dann, ja eben, kippte das recht schnell und ich dachte nur so, was, okay, und was jetzt? Mhm. Ja, Adulthood, also... Alex Winter, der hat ja schon auch primär wirklich so ganz harte B-Filme auch gemacht und so, ne? Also da ist jetzt in seiner Vita ist ja sowas wie der letzte Bill & Ted ist ja mit Abstand irgendwie so das Größte und das, was
ja, das ein Riesen so als Popcorn-Kino. Ja.
Eben, da ist ganz viel, aber auch dann eher eben so aus der B-Kiste Genre-Stuff dabei. Hm. Und ich kann jetzt natürlich, ich habe zu wenig von seinen Sachen, die er inszeniert hat, gesehen, um wirklich sagen zu können, wo der sich da einreiht, aber also, das haben auch andere nicht wirklich gut gefunden. Also ich reihe mich da, glaube ich, so ein bisschen ein in die Leute, die das nicht so wirklich mochten, was hier passierte.
Okay.
Und ich meine, ich glaube, ich bringe schon eine gute Voraussetzung mit, weil also das habe ich dann auch gelesen in den Kritiken und so, es gibt viele Leute, die mit Josh Gad überhaupt nichts anfangen können und auch so als Lead nicht, ne?
Da ist ja kein Problem.
Da habe ich mal so gar kein Problem mit. Mhm. Weil das wäre für mich einer, der muss nicht viel machen, dass ich das lustig finde. Mhm. Weil ich finde, der hat so eine stellenweise schon auch eine wahnsinnig subtile Art zu spielen, die Comedy. Haben wir heute ja auch nochmal so einen. Da kann ich tendenziell sehr viel mit anfangen. Mhm. Aber hier musst du die Comedy halt schon echt suchen.
Hm.
Ja, also da bringt dann eben Anthony Carrigan bringt mit seiner Figur da ein bisschen Leben in die Bude. Aber das wird auch nicht wirklich ausgespielt. Also ja, deswegen nicht wirklich eine Empfehlung, das Ding.
Okay.
Ist trotzdem Rated R, weil eben es gibt ein bisschen Blut. Aber halt beim besten Willen nicht genug, um das irgendwie Genrefans zu empfehlen. Geht eine Stunde 37, die fühlen sich dann aber auch schon relativ lang an.
Mhm. Das ist ja auch kein gutes Zeichen.
Nee, eben. Also alles in allem in der Summe wirklich. Also hier kann man auch problemlos wieder sagen, es ist dann trotzdem so, dass die Handlung die ganze Zeit vorwärts kommt. Ne? Also es passiert nonstop was und eben es passieren vor allem auch Dinge, die du so nicht unbedingt kommen siehst. Das macht es gewissermaßen... hin und wieder eben kurzweilig auch, aber in der Summe ist es trotzdem so, dass es noch nicht mal so, dass ich das dann am Ende irgendwie groß zusammensetze und du denkst, ach okay, deswegen.
Mhm.
Ja, so viel zu Adulthood, viel mehr kann ich dazu nicht sagen, außer Punkte.
Ja, dann?
5,5 gibt es auf IMDb, Metascore ist passenderweise bei 54 und Letterboxd 2,6. Alles nicht die große Begeisterung. Und jetzt guess.
Ja, genau. Also ich glaube, wie du meintest, dass der Film trotzdem bei dir irgendwie ganz gut aufgehoben ist. Ich glaube, andere würden ihn noch mehr abstrafen, deswegen traue ich dir noch eine 5 zu.
5,5 sogar.
5,5 sogar, ja. Okay.
Meinte er, ich reihe mich da ganz gut ein.
Soll heute nicht sein hier. Wieder daneben.
Ja, aber diesmal verhältnismäßig knapp daneben.
Das stimmt, ja.
Ja. So, da wir ja noch eine Komödie haben, machen wir wahrscheinlich jetzt mal das Kontrastprogramm, oder?
Ich würde auch sagen, wir machen mal ein bisschen Dramatik hier. Ein bisschen Spannung.
Natürlich. The Rescue. Von wem kam der denn?
Von Olli.
Ach, okay. Ja, dann liebe Grüße dahin.
Liebe Grüße, Olli. Diesmal mal in der Doku reingeworfen. Aber ich glaube auch, dieser Berkeley Marathon Film ist, glaube ich, auch auf Ollis
Mist gewachsen. Ach, der kam auch von Olli, okay.
Insofern ab und zu guckt der Herr wohl auch spannende oder interessante Dokus sich an.
Mhm. Ja, hast du die auf dem Schirm?
Null.
Mich auch nicht. Überhaupt nicht. Ja. Auf Deutsch gibt es natürlich noch einen Zusatz, weil das kann man ja nicht so stehen lassen. The Rescue, nachher denken Leute, es geht hier nur um eine Bergung. Nein. The Rescue, Doppelpunkt, das Höhlenunglück in Thailand.
Ja.
Logisch. Hattest du dieses Höhlenunglück noch auf dem Schirm?
Ich glaube nicht, bewusst. Nee,
auch nicht. Überhaupt nicht.
Also es geht nicht alles komplett immer an mir vorbei. Ich glaube, dieses in Südamerika, wo die Bergleute da...
Ja, das wurde ja auch groß verfilmt.
Genau, das wurde auch verfilmt, aber da ist mir das ist mir eine Nachricht tatsächlich auch, das habe ich verfolgt.
Mhm.
Das habe ich mitbekommen. Die Geschichte hier war mir komplett neu, muss ich zugeben.
Also war 2018, ne, also auch wenn jetzt die Doku von 2021 ist, wurden hier halt erstmals eben auch Bilder eingebaut von dem tatsächlichen Event. So, wir müssen aber auch hier zuerst raten.
Ja.
Willst du mal anfangen jetzt? Oder?
Kann ich gerne machen. Ich sag eine 8.
Mhm. Witzig, habe ich mir für dich auch notiert. Gerade weil wir bei Dokus ja auch ganz gerne, da sind wir uns einig, ne? Wir sind da tendenziell großzügiger.
Das stimmt, ja, da lassen wir gerne mal 5 gerade sein.
Ja.
Die bewerten wir ein bisschen Tick anders als fiktionale Filme, das ist richtig.
Ja, und diese hier war auch BAFTA nominiert.
Mhm.
Weißt du, wer gewonnen hat?
Nee, wahrscheinlich irgendwas, was wir kennen.
Ja. Summer of Soul.
Summer of Soul hat in dem Jahr gewonnen. Okay.
Die ja für uns beide, das kann ich verraten, eine 10-Punkte-Doku war.
Das stimmt, ja.
Weil das ist wirklich, so sollen Dokus sein. Ey, wenn du, also gut, jetzt haben die den riesen Vorteil gehabt, dass die halt wirklich fast ausschließlich mit Originalmaterial hantieren konnten. Mhm. Das war hier natürlich nicht möglich. Und deswegen...
Im Gegensatz zu Cradophilia macht es die Musik auch da ganz gut.
Bei Summer of Soul?
Bei Summer of Soul,
ja, aber hallo, natürlich. Mhm. Naja, und jetzt haben wir hier aber eben den Umstand, dass einige der Szenen nachgestellt werden mussten.
Ja.
Ja.
Also, hat das für dich das Vergnügen getrübt?
Ja.
Schon?
Ja.
Okay.
Ich bin kein Reenactment-Fan. Mhm. Nur in einem Parodie-Kontext. Sowas wie Drunk History oder so, aber nee, ich finde Reenactment-Geschichten immer schwierig. Auch wenn ich das selber tatsächlich schon mal gemacht habe, aber ich finde, also man kann natürlich auch nicht von den Leuten erwarten, dass sie da wirklich die reale Situation von damals ansatzweise so spielen können, ne? Aber du merkst halt sofort, jetzt sind wir im Originalmaterial und jetzt sind wir halt in der nachgestellten Szene und das finde ich diesen Bruch, der tut der Doku nicht nur gut, aber ich verstehe die Notwendigkeit. Wir haben ja hier auch viele Animationen, das wäre ohne auch nicht gegangen, ne? Mhm. Also logisch, weil es ist dann doch eigentlich eine ziemlich fesselnde Geschichte, weil eben 2018 12 Jungs und ihr Trainer, das ist hier so ein bisschen Yellow Jackets-Szenario, weil es so eine Fußballmannschaft, die geht verschollen. Und zwar sind wir in Nordthailand an der Grenze zu Myanmar und da sind die in so einer Höhle, in so einem riesen Höhlensystem unterwegs. Und dann kommt aber halt ein starker Regenguss und die Höhle wird überflutet.
Ja, ich glaube, die spielen da in der Gegend und dann fängt es an zu regnen und die suchen eigentlich Schutz in dieser Höhle.
Ja.
Von dem Regen und werden dann komplett zugeschüttet.
Eben, und dann steigt das Wasser da drin halt recht schnell an und dann müssen die also in der Höhle an einen möglichst hohen Ort kommen.
Mhm.
und können dann, sind dann aber halt abgeschnitten von der Außenwelt. Und dann geht es darum, wie kriegen wir diese Jungs da raus.
Yep.
Und das ist wild, ey. Also, dann eben ab einem gewissen Punkt, weil dann war irgendwann das Medieninteresse natürlich wahnsinnig groß und weil die Rettungstrupps dann auch immer größer wurden und halt die Ideen oder das, was notwendig war, um diese Ideen umzusetzen, um die Jungs da rauszuholen, war halt schon auch mit sehr viel Aufwand verbunden. Dementsprechend groß war das Medieninteresse und deswegen sind die dann ab einem gewissen Punkt bei ihren Rettungsversuchen auch mit Bodycams unterwegs und davon sehen wir dann hier eben auch Material. Deswegen ist das also eine Mischung aus diesem Originalmaterial, ganz vielen Interviews und eben nachgestellten Szenen plus animierten, also Animationen, die uns dann zum Beispiel zeigen, wie dieses Höhlensystem aussieht, welche Strecken, um welche Strecken es da geht und wer von wo nach wo musste. Und weil eben dann relativ schnell halt Profitaucher zum Einsatz kommen müssen und dann halt auch wirklich davon nochmal so eine eigene Subkultur. Unfassbare Nerds, aber das ist, ich mal, wer interessiert sich auch für sowas? Das ist ja eh krass.
Sagt ne? ihr selbst, ja.
Diese Höhlentaucher. Ja, weil eben, also du musst irgendwie, also ein bisschen suizidal veranlagt, kann wahrscheinlich nicht schaden, aber das sind schon auf jeden Fall sehr spezielle Typen.
Du siehst irgendwo ein dunkles, verschlammtes Loch beim Tauchen und willst da rein, ja.
Ja.
Das muss man erstmal, das Gehen muss man erstmal haben.
Aber die werden an einer Stelle dann eben auch gefragt, warum macht ihr sowas? Ne? Weil alle Militärtaucher, die dann dazu geholt werden, die dann das machen, was diese Profis aus dem Segment dann eben da machen, die sagen sofort alle, hey, das ist die größte Panik meines Lebens und wie zur Hölle kann man sowas freiwillig machen und so. Ne?
Ja.
Und die, die dann aber danach gefragt werden, die beschreiben ja unisono das als so einen krassen Moment des Friedens und der Ruhe. Dieses komplett für sich sein in diesen Tiefen
und so.
Du bist komplett alleine und dass das halt so viel Ruhe beinhaltet. Also abgefahren und es ist halt aber vor allem eben dieser Kampf gegen den eigenen Körper und die eigene Angst vor allem. Weil die sagen, wenn du halt da unten bist und Panik kriegst, dann bist du tot.
Ja, du könntest auch einfach nur Noise-Canceling-Kopfhörer aufsetzen. Das wäre auf jeden Fall die ungefährlichere Variante, aber man kann es natürlich auch in so ein dunkles Loch tauchen.
Ja, aber ich finde, wenn du im Wasser bist, ich finde, das merkt man beim Schwimmen schon auch, dann kommst du ja auch irgendwie am gewissen Punkt dann, wenn es gut läuft, in so einen Flow, wo du halt merkst, also du bist dann ja auch sehr bei dir und alleine damit, ne?
Ja, das gibt ja auch so ein Wellness, in manchen Wellness-Centern haben sie ja diese Kammern, wo du dich so ins Wasser legen kannst. Ja. Das ist ja auch so, das soll ja komplett irgendwie, da hörst du ja gar nichts so. Du hörst ja wirklich deinen eigenen Herzschlag und so hörst in diesen Kammern drin. Und das ist so dieser Kick.
Ja, klingt für mich auch eben, also klingt für mich erstmal nicht geil, die Vorstellung.
Es gibt ja auch irgendwie, es gibt tatsächlich auch so ein, das gibt so einen Raum auf der Welt, wo du, was auch so als der stillste Raum der Welt irgendwie gilt, wo du auch reingehst und da kriegen Leute auch Panik so. Und dann misst man halt, wie lange die es aushalten in diesem Raum, weil da hörst du auch deine sämtlichen Organe, hörst du irgendwann so an einer bestimmten Stelle, so weißt du, so Alter. Durch deine Adern pumpen und so ruhig ist es da, weil das irgendwie komplett abgeschottet ist und irgendwie noch so komplett dicht und da sollen die Leute auch nicht lange aus, das halten die nicht lange aus, da in diesem Raum da zu stehen, obwohl alle gesagt haben, so ja komm, ich, was wird schon dabei sein, weißt du, ich mach das und dann nach 10 Minuten kommen die raus und sagen so, nee, geht nicht mehr.
Ja, ich finde, das kriegt man hier schon sehr gut vermittelt, was es eben auch körperlich abverlangt, das überhaupt zu machen, weil jetzt haben wir hier zum Teil eben wirklich Kilometer, die unter der Wasseroberfläche geschwommen werden müssen, also getaucht werden müssen. Und natürlich haben die das nötige Equipment, aber ich finde es schon spannend eben zu sehen, wie viel mehr Sauerstoff die Jungs vom Militär verbrauchen, als eben die, die das professionell machen.
Das stimmt, ja.
Und ich meine, das sind im Grunde ja auch Profis, diese Taucher vom Militär, aber die machen halt nicht die ganze Zeit dieses Höhlentauchen und die, die aber eben primär das machen, die haben ihre Atmung so viel besser im Griff und ne, ihren Körper, das, den zu beruhigen und halt so im Zuge dessen weniger Sauerstoff zu verbrauchen und so. Weil das war dann eben das große Problem. Weil wir wollen jetzt hier natürlich nicht erzählen, wie die Nummer ausging, aber irgendwann werden natürlich diese Kinder gefunden und dann geht es halt darum, wie kriegen wir die jetzt raus? Und nachdem halt schon diese Militärtaucher mit dem Sauerstoff, den sie dann bekommen, nicht wirklich hinkommen für die ganze Strecke, ist halt auszuschließen, dass die Jungs das hinkriegen. Dass man denen einfach sagt, hier habt ihr ein paar Sauerstofftanks und jetzt taucht ihr mit uns zurück, weil das einfach eine zu große Strecke ist.
Ja, die Chance war groß, dass sie da einfach nur Leichen rausfischen. auf dieser Strecke.
Und wie sie das Ding dann lösen und alles, das ist schon eine echt wilde, wilde Aktion. Mhm. Also an einer Stelle sagt er ja auch.
So all very James Bond-esque.
Und da ist schon was dran. Aber eben, da musste halt viel nachgestellt werden und das weiß ich nicht, ob ich das nicht, ob mir da Animationen nicht besser gefallen hätten oder das irgendwie halt nur über Erzählungen gezeigt zu bekommen. Ich weiß es nicht. Wie ging es dir damit?
Naja, es ist ja trotzdem so passiert. Also es waren ja Zeitzeugen, die irgendwie bei diesem Vorfall dabei waren. Insofern kann ich mit diesen nachgestellten Sachen gut
umgehen,
okay, also, als wenn das jetzt so was Fiktionales wäre, wo die sie dann irgendwas dazugedichtet hätten. Dann wäre es natürlich fragwürdig. Aber die Leute, die das nachstellen oder die Leute, die hier involviert sind oder die Leute bei den Interviews, die das sagen, die waren ja tatsächlich bei diesem unglaublichen, bei dieser unglaublichen Rettungsaktion dabei. Deswegen konnte ich damit gut leben.
Das ist vielleicht nochmal ein Plus. Es sind diese Sachen, werden von den tatsächlich beteiligten Leuten nachgestellt.
Ja, und ich fand es auch interessant, dass da so eine Avengers-Crew aus Freizeittauchern eigentlich zusammengetaucht sind aus der ganzen Welt, die dann irgendwie, weißt du, so als Retter dazugezogen worden sind und denen auch nochmal so ein bisschen Background gegeben wird. Und ich fand die Geschichte an sich so mit diesen, also dieses Protokoll von Tag zu Tag, weißt du, und wo dann das Wetter umschlägt, wo es dann noch schwieriger wird, wie die Rettungsaktion dann nochmal erschwert wird. Ich fand das unfassbar spannend. Mhm. Ich fand das wirklich, wirklich spannend. Und dann die Szenen direkt, die in dem Wasser spielen, weißt du, wo es darum heißt, so, wo der Junge dann irgendwie aufhört zu atmen und so bei diesem Rettungsversuch und so eine Sache. Und so. Ich fand schon krass. Ich habe da selber
literally die Luft
angehalten. Also, ja. Das war richtig gut inszeniert.
Wie gesagt, ich fand, bei der Inszenierung hätte ich mir hier und da ein bisschen was anderes gewünscht, aber die Story an sich ist wild, ey. Also, wie sie das Ding dann lösen, ne? Die Idee Alter.
Ja. Das wollen wir auch nicht verraten, aber die Idee alleine schon ist schon ein krasses, ja, fast schon ein Selbstmordkommando, aber weil das hat noch niemand gemacht und wenn man so Experten gefragt hat an diesem Zeitpunkt, haben die alle gesagt, das funktioniert nicht, wie soll das gehen?
Aber ich habe mir ja auch, also zumindest mal so im ersten Drittel, habe ich dann die ganze Zeit gedacht, das darf doch nicht wahr sein, dass man so ausgeliefert ist, im Grunde nur, weil es regnet. Mhm. Ne? Also ich denke da halt sofort, wieso ist das nicht möglich, einfach wir bauen ein Riesendach auf.
Ein Regenschirm.
Ja, jetzt mal ohne Scheiß. Und lassen das Wasser woanders hinfließen, weißt du so. Aber das ist halt, weil es von allen Seiten reinkommt und so, du kriegst das Ding nicht dicht. Ne?
Das ist es halt so, ja. Und das sind auch Regenmassen so. Also es wurde ja auch gezeigt, dass die haben ja Wasser rausgepumpt ohne Ende mit Maschinen und du hast irgendwie keine Ahnung.
Ja, eben, aber das da nicht
weniger
mehr,
Stunden war es irgendwie so ein paar Millimeter.
Dass da nicht mehr geht. Ey, wenn du siehst, was auf Baustellen für Riesengeräte eingesetzt werden und so, und wo du denkst, so, Alter, wofür zur Hölle braucht man sowas und so. Da hätten die all sowas brauchen können und dann bist du aber halt eben irgendwo in Nordthailand auf dem Berg und musst überhaupt mal mit dem ganzen schlammigen Gelände und so erstmal klarkommen.
Ja.
Und all das, dir läuft halt voll die Zeit weg, ey, weil es dann einfach plötzlich immer wilder wurde mit dem Wetter. Und ja, also das hat schon fast schon Thriller-Elemente, dieser Film.
Ja, das ist auch so ein Stoff, woraus dann ein Feature-Film gemacht wird.
Ja, also ja, klar. Deswegen dieses Ding in Südamerika wurde ja auch verfilmt.
Ja, genau.
Banderas, glaube ich. Mhm. Ja, und das Regieduo, was diesen Film hier gemacht hat, von denen haben wir tatsächlich schon andere Sachen gehabt, weil Free Solo war von denen. Mhm. Das war ja Oscar-prämiert und Nyad, ne, hieß der. Mhm. Dieser Film mit der Schwimmerin und Jodie Foster. Den haben die auch zusammen gemacht und deswegen Jimmy Chin und Elizabeth Chai Vasahely, verheiratet seit 2013, aber die Scheidung ist eingereicht.
Ach.
Also das Thema ist demnächst durch. Aber die haben eben 2021 noch zusammen diesen Film gemacht und haben auch primär die ganzen Projekte davor eigentlich zusammen gemacht.
Mhm. Ja, haben interessante Dokus inszeniert.
Mhm.
Okay.
Ja. Also schon auf jeden Fall echt eine wilde Geschichte hier.
Ja, wilde Geschichte und ich habe mir das gespannt angeguckt, das Geschehen hier. Und für mich war das alles neu. Ich wusste auch nicht, wie diese Rettungsaktion letztendlich verläuft. Das sorgt ja auch so ein bisschen für, wenn du weißt, wie Dinge ausgehen, so, weißt du, und du kennst dich aus den Nachrichten und so, dann nimmt dir das auch ein bisschen Erspannung, weil, weißt du, das...
Klar.
Wobei, das war schon ein Vorteil in dem Fall.
Ja, wobei ich eben finde, die haben das wie leider ein bisschen wie in schlechten Filmen gemacht, so als Fehler. Weil die steigen immer mit der Frage ein, die es dann schlussendlich ist, ne? Aber sagen dann im gleichen Abendzug, ja, ist unmöglich. So, das so und so zu machen, keine Chance, habe ich gedacht, als ich dahin kam. So, und dann weißt du aber schon, na gut, sie werden bei dem Ding landen, ne? Also, und das machen sie an einigen Stellen in dem Film, wo ich denke, so, ja, es ist schade, es hätte man da dann nochmal so einen Ticken spannender machen können, weil du kriegst halt immer im Endeffekt schon die Lösung einmal vorweg und dann zeigen sie den Weg dahin. Weißt du, ich meine?
Ja, ja, der Lee sieht das kommen. Aber ich bin ja ein bisschen naiv bei dem, weißt du, also ich habe mir an dem nichts gedacht.
Naja, aber guck mal, als sie den Anästhesisten, den ersten Satz, den er sagt, da weißt du sofort,
okay. Ich habe ihm geglaubt. Das ist unmöglich. Ja, dann ist das unmöglich.
Ein Arzt hat gesagt, das ist unmöglich.
Ja, logisch, ja klar.
Naja, aber dann am gleichen Abend, weißt du so, du würdest hier nicht reden, wenn wir da nicht noch gelandet wären.
Ich dachte, das wäre einfach nur die Expertenmeinung dazu. Und der glaube ich.
Na, wenn der sagt, ich habe dann meinen Freund bliblablub angerufen und dann kommt der zu Wort, dann weißt du doch, dass der noch zum Einsatz kam.
Das weiß man noch nicht. Vielleicht sagen die dann so, ja, der Arzt hatte recht.
Okay.
Ja, vielleicht wäre das Fazit.
Sorry, also ich finde, da haben sie wirklich ein paar Sachen vorweggenommen mit, aber also völlig zu verkraften, alles fein. Das war trotzdem das eine spannende Kiste.
Das sind meine Superhelden-Skills, einfach das Gehirn auszumachen beim Film.
Das ist hilft, es halt, ja.
Nicht so viel nachzudenken.
Naja. Nee, aber ist auf jeden Fall ein sehenswertes Teil. Also, das ist schon.
Was?
Ein sehenswertes Teil.
Ja, ist es.
That's what she said.
Was ich sampled auf jeden Fall. Bisschen Pengi Pengi und bisschen Witzi Witzi und bisschen halt Lusti Verwickli.
Ja.
Einer von denen.
And all in the style of Wes Anderson.
Voll, ja, ja. So, in a nutshell, das ist die Beschreibung von deinem Film, Olli.
Das ist The Rescue.
Das ist The Rescue.
Bisschen Pengi Pengi im Stil von Wes Anderson.
Einfach gar nichts davon.
Geil.
Aber es ist spannend. Also, wenn ihr Fans von Dokus seid, könnt ihr euch bei National Geographic angucken auf dem Kanal.
Ja.
Ist sie zum Beispiel zu sehen. Gutes Ding, wie ich finde.
Mhm.
Ja, ein bisschen verwunderlich, dass der nicht im Oscar-Rennen war. Waren die ja mit anderen Teilen, mit Free Solo und Co.
Stimmt, ja.
Hätte ich jetzt hier auch zugetraut, dass da eine Oscar-Nominierung abspringt, aber
das hat schon einen Fernsehtouch.
Hat schon zu reißerisch, ja.
Ja, also schon so in der Aufmachung ist das schon
so. Medical Detective, so dass du sagen, ist auf dem Niveau. Ja,
nein, nicht ganz so schlimm, aber es hat schon ein bisschen Anleihen in die Richtung, weißt du?
Okay. Mensch, so kritisch.
Nee, einfach, es hat so einen Fernsehanstrich. Das sagst du ja sonst bei anderen Kinofilmen auch. Und das muss man schon erwähnen. Jetzt,
wenn ja,
du halt sagst, war sonst, weil die anderen Sachen waren im Oscar-Rennen.
Habe ich nur nicht so gesehen, diesen Fernsehanstrich. Also fiel mir hier nicht so krass auf.
Okay.
Alright. Dann die Punkte dazu. Also IMDb 8,3, Metascore 84 und Letterboxd 4,1.
Na, ist stark.
Die sind hier recht euphorisch unterwegs. Geht 107 Minuten, die Doku.
Mhm.
Und jetzt unsere Punkte. Ich bin bei einer 9.
Oh, nice. Also, zwar ein Miesen für mich, aber gönne ich dir natürlich. Ich bin bei 7,5.
7,5.
Mhm.
Okay. 7,5 für The Rescue.
Yes.
Okay. So, dann kommen wir zu meinem Film der diesmaligen Episode. Und mit wenig Überraschung ab und zu, das Konzept dieses Podcasts ist es natürlich seit Episode 1, dass wir uns meistens überraschen mit den Filmen, die wir selbst freiwillig zu Hause gucken und der andere nicht weiß, was der andere gesehen hat und wir den dann hier on mic versuchen zu überzeugen oder zumindest über den Film zu berichten. Aber ab und zu unterhalten wir uns über Filme und dann kommt raus, dass der andere den auch sehen will. Deswegen habe ich dich informiert, dass ich diesen Film jetzt gucken werde, weil du hattest den auch auf der Watchliste.
Mhm.
Und deswegen haben wir den jetzt beide gesehen und es geht um den Film Crawl Space alias Killer House aus dem Jahr 1986. Von Regisseur und Drehbuchautor David Schmoeller.
Killer House heißt er noch.
So heißt er in Deutsch, ja.
Oh,
der heißt gar nicht Crawl Space auf Deutsch, sondern Killer House halt.
Die Deutschen wieder. Killer Haushalt.
Nein, Killer House halt heißt er.
Okay.
Nicht Killer Haushalt.
Trotz die Deutschen.
In Germany they call threesomes Uberbangs.
Ja, siehst du? Aber das ist ja, also Killerhaushalt wäre noch ein schlimmerer schön. Titel, ja.
I don't like German. It isn't at all a becoming language.
Ja, deswegen ja. Halt Crawl Space.
Definitiv.
Das ist auch nicht wirklich subtil, ne? Also Crawl Space.
Nee, subtil ist nicht, aber irgendwie schon ein cooler Titel für so einen Film. Also, ja. David Schmoeller hat sich dem Genre-Kino komplett verschrieben. Also vielleicht kennt der Tourist Trap von ihm oder Puppet Masters von ihm aus den 80s. Und in erster Linie der Grund, warum wir auf diesen Film aufmerksam geworden sind, ist natürlich die Hauptrolle, die besetzt worden ist, von Klaus Kinski. Das Enfant Terrible, wo wir auch gern mal Filme links und rechts von Werner Herzogs Filmografie gucken. Und dieser Film ist 5 Jahre vor seinem Tod entstanden. 5 Filme drehte er noch nach diesem Film. Und jetzt haben wir den beide geguckt. Insofern bin ich mal sehr gespannt auf deine Meinung. Weil er spielt hier einen Vermieter, der sich extrem unhöflich zu männlichen Wohnungsbewerbern verhält, wenn die irgendwie bei ihm nach einer freien Butze fragen. Aber sehr creepy, freundlich dann zu jungen Damen, die dann irgendwie nach einer Wohnung suchen. Und
bei gemessen an der Reaktion der Damen ist das erstmal gar nicht creepy.
Nee, creepy ist es erstmal nicht. Die sehen das nicht so. Aber ich als Zuschauer finde ihn schon creepy, um ehrlich zu nehmen.
Ja, da bist du dann doch so weit, dass du sagst, ah, Moment mal, dieser Typ.
Moment mal, der ist doch irgendwie shady. Klaus Kinski, Moment mal.
Der kann doch nicht so nett sein, wie die den finden. Was ist denn da los, sag mal?
Vielleicht liegt es an der Besetzung. Hätte man da einen Michael J. Fox oder so besetzt, weiß nicht. Vielleicht wäre es ein klügerer Schachzug gewesen. Hier ist wenig subtil.
Der dann auch so abgeht, ja.
Ja, und dann verteilt er mich in seinem Mietshaus so halt auch so Damen auf die verschiedenen Wohnungen. Er wohnt übrigens auch in dem gleichen Mietshaus und sein dunkles Geheimnis ist, er ist ein Psycho. Überraschung. Spoiler.
Komisch.
Der nämlich auch durch die Luftschächte kriecht, à la John McClane, und beobachtet halt lüstern, was in den Wohnungen der Girls so abgeht.
Das ist vielleicht ein bisschen weniger als John McClane.
Das weniger, ja. Man weiß nicht, was er privat so treibt, hat man noch nicht so gesehen. Und er greift auch teilweise direkt ein ins Geschehen, indem er zum Beispiel eine Ratte in die Wohnung loslässt bei so einem Stell-Dich-Ein und so eine Sachen. Und das ist noch nicht alles. Er mordet auch und seltsame Erfindungen baut er zudem und hat eine sehr ausgemergelte Frau im Käfig auf dem Dachboden, die er sich da hält. Also ist schon,
sagte er lachend.
Ist schon wildes Leben auf jeden Fall. Also,
I really thought we had made more progress than this.
Also echt, ey. So weit sind wir gekommen.
Naja, komm.
Der hält eine Frau im Käfig.
Ja, ein autobiografischer Film halt von Kinski. Was soll man sagen? Ich träume das zu. Ist noch nicht alles. Zudem ist er ein Nazi. Und testet so mit russischen Roulette-Sessions an sich selbst aus, ob das Schicksal denn will, dass er weiter irgendwie sein Ding macht oder ob eben dieser Selbstmord oder Suizid oder diese eine Kugel, die dann ins Hirn schießt, ob das sein Ende bedeutet. Aber meistens, also was heißt meistens, er überlebt halt die Situation und sagt sich dann, aha, also mache ich weiter mit dem Ding hier. Neben Kinski sei Talia Balsam auch erwähnt, die kenne ich aus Mad Men, hat aber auch schon in vielen Filmen, hat man das Gesicht schon mal gesehen, Spiel der Macht, und Betty Ann Waters hier mit Hilary Swank sind auf jeden Fall große Filme, wo sie auch mitgespielt hat, also die haben wir immer wieder auch gesehen, bei Divorce hatte ich die zuletzt, ist schon ein bekanntes Gesicht, auch später noch Karriere gemacht, aber hier noch sehr, sehr jung und so ein bisschen halt so, ja, ein bisschen verheizt ist es schon, so, weil das ist so eine von diesen, wie im Giallo so, weißt du, so ein weibliches Opfer, die dann so ein bisschen sich entgegenstellt, so, da merkst du ja auch nicht, wer die wirklich gespielt hat. Also es sind ja selten so Frauen, die jetzt riesen Schauspielkarriere gemacht haben, aber die konnte dann doch noch zeigen, was in ihr steckt. Also über den Film selbst braucht man eigentlich nicht mehr so viel labern. Fällt eher unter B-Movie, wenn du mich fragst.
Ah ja?
Ich finde, er hat einige sehr interessante Giallo-Vibes, wo wir schon beim Thema sind. Gerade so am Anfang so die Kamera, wie sie sich bewegt und die Musik, die da einsetzt und so, da hatte ich schon so in der Richtung so ein bisschen Vibes.
Ich habe mich da auch gefragt, weil jetzt, ich bin ja, was Jolly angeht, nicht besonders fit aufgestellt, aber die ich so im Rahmen unseres Podcasts gesehen habe, da gibt es schon, also erkennt man halt schon gewisse Stilmittel, die sich irgendwie durch die Filme ziehen.
Ja.
Na, so diese POV des Killers und die irgendwie der schwarze Lederhandschuh, und man sieht dann eben so die Hand ins Bild kommen und so.
Oftmal diese Reißschwenks, genau.
Ja. Was ich mich gefragt habe hier, er macht ja auf sich aufmerksam. Also er spielt ja auch mit diesem Entdecktwerden beziehungsweise damit, dass er sich so bemerkbar macht, dass die Person, die jetzt Angst bekommen soll, eben auch genau das empfindet.
Dass sie zumindest wissen, da ist irgendwas.
Genau. Ja. Ne, also dieses auf sich aufmerksam machen, um eine zusätzliche Bedrohung darzustellen. Ist das bei Jolly auch so? Also gab es das jemals? Das hast du wahrscheinlich besser auf dem Schirm, weil
gehört jetzt wahrscheinlich nicht zu den Merkmalen eines Giallo, aber ich würde nicht ausschließen, dass das auch schon mal vorgekommen ist, dass du so einen Killer hast, der so ein bisschen so ein Katz-und-Maus-Spiel treibt und so ein bisschen auf sich aufmerksam macht. Ja, weil du hast ja auch so ein paar Giallo, wo die halt angerufen haben, weißt du, wo die halt sehen, okay, die werden gerade das bilden sie sich nicht gerade ein, sondern die Bedrohung ist halt real, so, weißt du, wo die halt so ein bisschen spielen mit der Angst vor
dem Opfer. Also, okay.
Ich würde schon sagen, dass das
ja,
das
so, weil da habe ich mich währenddessen noch gefragt, ob das dann theoretisch auch da rein viel.
Ja, ja, ich weiß nicht, ob generell, aber es gab schon definitiv Filme, wo das so eine Rolle spielt.
Weil das ist ja für ihn schon ein großer Teil dessen, was es für ihn ausmacht.
Ne? Auf jeden Fall.
Hinter den Leuten her zu sein, auch immer dieses Geräusch zu machen, dass die halt denken, ja, da ist irgendeine Maus im Luftschacht oder sowas. Ne? Und,
ja, auf jeden Fall.
Aber immer diese Angst, die da mitschwingt, so dass er halt da was rauszieht.
Mhm. Definitiv. Also um es kurz zu machen, der Fokuhila Kinski, der halt komplett irgendwie zwielichtig in jeder Szene ist, bis irgendwie komplett böse entfesselt dann im Laufe des Films. Der machte mir schon Spaß. Aber geil ist der Film deswegen trotzdem nicht. Also das muss man mal nicht unterschreiben, weil das ist schon alles recht billig und ziemlich sleazy inszeniert, aber deswegen nicht groß spannend oder irgendwie cool, sondern einfach nur ein bisschen wild. Wie siehst du das?
Ah, ich fand es erstaunlich unterhaltsam.
Fand's erstaunlich
oder? Naja, weil aber Alter, auch Kinski ist ein Mann, Alter, der Typ hat eine Präsenz im Bild.
Ja, das schon.
Die kannst du dem einfach nicht absprechen, ey. Das ist so krass. Also, das haben halt auch wirklich wenig andere in dem Ausmaß. So, die Kamera liebt den einfach. Also, der muss halt auch nicht viel machen, dass das irgendwie so fesselnd ist dann, ne? Also, man guckt dem einfach automatisch irgendwie gerne zu, weil du das, und das ist halt auch schon ein bisschen das Genie an ihm. Diese Unberechenbarkeit, die schwingt halt immer mit. Du weißt zu keinem Zeitpunkt, was der als nächstes macht. Und das hat er halt
vor
und
hinter der Kamera.
Ja, eben, aber das hat er vielleicht auch gerade deswegen, hat er das halt vielen anderen Schauspielenden einfach voraus, weil diese Unberechenbarkeit halt auch vor der Kamera mitschwingt. So, du bist die ganze Zeit in all seinen Figuren, zieht sich das halt durch, dass du nicht weißt, so ist das gerade eine tickende Zeitbombe oder ne, was geht da?
Ja, der private Kinski hilft natürlich den Figuren, weil du das auf die zumünst, der wird doch öfter in dieser Hinsicht besetzt, der wird ja nicht als,
ja, eben, ist
als
ja immer
liebevoller Vater typ, irgendwo so in so einer Rom-Com besetzt, so, ja. Weißt du, so hat man ihn ja noch nie gesehen, sondern er ist ja immer der Antagonist oder das Arschloch oder halt sehr unberechenbar und zwielichtig, wie du sagst, definitiv.
Ja. Das spielt dem halt schon stark in die Karten, weil
voll,
das transportiert sich halt über die Kamera auch.
Ja, also, ja, voll.
Weil eben so, du siehst ihm dabei zu und du weißt halt nicht, dreht er gleich völlig am Rad oder was ist jetzt los?
Aber das ist ja das, was ich meine. Also wäre das jetzt nicht Kinski, der den gespielt hätte, wäre der Film kompletter Schrott.
Habe ich mich währenddessen dann auch gefragt, so was wäre das überhaupt noch für ein Film, wenn ich hier nicht die ganze Zeit Kinski sehen würde? Und ja, da bin ich bei dir. Es wäre wahrscheinlich grenzwertig scheiße.
Siehst du ähnlich. Finde ich auch. Also
wobei eben also diese Figur, die sie hier zeichnen, auch wenn das vielleicht ein paar Klischees bedient, die ist ja an sich trotzdem nicht uninteressant. Ne? Mhm. Also so ein bisschen so ein Sohn von Mengele zu erzählen oder sowas in die Richtung, der dann da sich selber so ein bisschen auf die Suche begibt, das ist ja an sich eine coole Idee für eine Figur, für diese Sorte Film.
Eigentlich schon, ja. Man hätte sich halt einen besseren Film daraus stricken können.
Aber was macht den Film für dich jetzt nicht so gut, wie er sein könnte? Also glaubst du, sie hätten mehr Budget gebraucht? Oder?
Ja, irgendwie mehr Budget, besseres Acting, bessere Schauspieler. Hier waren halt auch so diese wurden halt Brüste gezeigt und so. Ist halt alles sehr, sehr, sehr sleazy halt irgendwie.
Ja, aber wenn du mit Jolly was anfangen kannst, wo du immer dazu sagst, dass das die Sorte Film ist, wo das Schauspiel für dich keine Rolle spielt, dann kann das doch hier nicht groß ins Gewicht fallen, oder?
Weiß nicht, ich fand das irgendwie alles billiger. So ein Giallo hat für mich irgendwie mehr Klasse, mehr Style, so die alten Argento-Filme und so. Das ist für mich ein anderes Niveau.
Echt?
So, ja, bei Suspiria, die Kamerafahrten und dieses Gewitter draußen, wenn sie da ankommt, die Locations und so, das ist alles viel, das hat mehr Klasse einfach, wie ich finde.
Mhm.
Ja.
Okay, das heißt, du fandst das unterm Strich gar nicht gut?
Unterm Strich war der nicht gut, nee. Also Kinski, auch wenn Kinski mein Highlight ist, hat er jetzt diesen Film nicht zu 10 Punkten aufgewertet. Also fand das schon wild und ist nicht wirklich ein geiler Film. Also ist eine ganz coole Prämisse, aus der man hätte mehr machen können. Das wäre mein Fazit. Aber hinter den Kulissen gab es mal wieder Stress ohne Ende mit Klaus.
Hast du dir diesen Kurzfilm noch angeguckt?
Ich habe mir das angeguckt, ja. Aber ich habe natürlich auch recherchiert zu dem Film und er wollte sich in den ersten Tagen schon schlagen mit der kompletten Filmcrew, hat sich andere Klamotten irgendwie vom Produktionsbudget gegönnt, hat die natürlich auch mitgenommen nach dem Dreh, weil er gesagt hat, nee, die Klamotten, die ihr euch da vorstellt, das funktioniert nicht. Hat auch Riesenprobleme mit dem Wort Action und Cut, weil er gesagt hat, das hat er von Riesenregisseuren gehört, du bist kein Riesenregisseur, deswegen will ich, dass du diese Worte vermeidest. Und das ging so weit, dass die italienischen Produzenten mit der Lösung ankamen, ihn für eine Versicherungssumme dann umzubringen. Also tatsächlich mal die Person. Wieder, die Person Klaus Kinski.
So geil.
Und du hast ja auch gesehen, also es gibt einen Kurzfilm von dem Regisseur, der heißt Please Kill Mr. Kinski von 1999. Den könnt ihr euch auch auf YouTube angucken.
Da findet geht man 9 Minuten oder so.
Geht 8 Minuten oder so, genau. Und da berichtet der Regisseur halt über seine Dreherfahrung mit Herrn Kinski und was ihn so alles gestört hat. Und ist schon ganz kurzweilig, diese 8 Minuten. Die gehen im Fluge vorbei und ist schon recht interessant, wie er das so...
Naja, vor allem, weil er halt ist. Wirklich schnell an dem Punkt war, wo die alle gesagt haben, das geht so nicht.
Ja, genau.
Also so Cast und Crew, Produktion, die haben alle gesagt, das geht nicht mit dem.
Ja.
So. Und dann kam halt der Verleih an. Und die haben gesagt,
das ist der Name, ja.
Das ist der Name, den wir brauchen.
Richtig.
Sorry, aber ohne Kinski gibt es keinen Film.
So sieht's aus, weil Klaus Kinski steht auf dem Cover der VHS-Kassette. Und wenn der da fehlt, dann haben wir keinen Film, wie du meinst. Da haben die ihn so ein bisschen indirekt manipuliert, weil er war natürlich wieder scharf auf eine von den Schauspielerinnen hier, von den jungen Damen hier aus dem Film. Und da haben die gemerkt, wenn die dann im Raum ist oder wenn die in seiner Nähe ist, wird er dann plötzlich handzahm. Also haben sie irgendwie da hingesetzt auf dieses Set, obwohl sie keine Szene an dem Tag zu drehen hatte oder wo sie nichts zu tun hatte, einfach nur damit er sich benimmt.
Das ist so hart.
Haben so versucht, ihn ein bisschen in den Griff zu kriegen und so. Also so eine Tricks hat man dann angewendet. Das ist verrückt.
Ey, also die Storys von Regisseuren, die mit Kinski zusammengearbeitet haben, ne?
Kannst du Bücher
füllen. Alter.
Da kannst du Bücher füllen, definitiv, ja. Ja, und der ist auch recht kurzweilig mit den 80 Minuten, also der Film an sich und. Man kann sich den geben, aber so geil ist der nicht. Das muss ich dann leider als Fazit rausschießen. Das merkt man auch an den Punkten, die jetzt nicht so rosig daherkommen. IMDb 5,3, Metascore gibt es zu Crawlspace nicht. Letterboxd ist bei einer 2,9. Also, alles jetzt nicht so mega prall. Wie viel gibt es denn von dir?
6,5.
6,5 von Lee?
Mhm.
Okay.
Ich sag, du bist bei 5.
Nee, 4.
Uff. Okay.
Du ja dann doch sehr versöhnlich hier mit den 6,5, wie ich finde.
Ja.
Nicht schlecht, Alter. Da hat Kinski einiges rausgeholt.
Auf jeden Fall.
Okay. Nee, mehr als 4 ging ja beileibe nicht.
Echt?
Ja.
Krass. Na gut. Einen haben wir noch und...
Ja, war cool, dass du mitgeguckt hast, genau. Und einen haben wir noch und der ist nicht gerade unbekannt.
Nee, und den kannten wir auch beide schon.
Kannten wir beide. Grüße an Jan. Superbad wurde jetzt offiziell rezensiert.
Ach, von Jan kam der.
Ja.
Aha.
Der kam von Jan, war allerdings auch in der Lostabelle, also er saved wieder ein Los aus dem Topf.
Mhm.
Insofern wollen wir mal gucken, wen wir hier noch grüßen dürfen, weil ich glaube, der wurde auch schon mal reingeworfen. Superbad, da ist er. Von Johnny. Also, schöne Grüße von Johnny. Der wird sich auch sehr freuen über diese Rezension. Schmeißt auch alle 2 Jahre mal ein Los rein. Aber eins davon haben wir jetzt hier außerhalb der Reihe, ohne die Ziehung.
Ja, so kann es auch mal klappen.
Bringen wir jetzt Superbad für euch beide. Also Grüße an Jan und Johnny.
Ja. So, ich habe hier wieder ein bisschen mit mir gehadert, weil du und Komödien, das ist ja ne, so eine Sache.
Das ist eine schwierige Beziehung manchmal, ja.
Mhm. Jetzt hast du vorhin schon wieder, gleich zu Beginn, hast du schon wieder abfällig über irgendwelche Will Ferrell-Filme und Furzkomödien und sowas gesprochen. Und
vielleicht bin ich da manipulativ wie Kinski unterwegs und wollte schon die letzte Rezension irgendwie punktemäßig manipulieren.
Ja. Ich sag mal 8.
Okay. Ich sag mal euphorisch eine 10.
Mhm.
Für dich.
Okay. So euphorisch. Ja, Greg Mottola ist hier auf dem Regiestuhl.
Ja.
Nicht ganz unwichtig, weil der Herr, naja, vielleicht noch wichtiger, dass einer der Produzenten Judd Apatow ist.
War richtig.
Weil die in der Kombination schon einiges gemacht haben. Allen voran eben halt auch die Serie Undeclared, wo dann eben auch ein paar Leute hängen geblieben sind für diesen Film.
Mhm.
Weil die waren eigentlich auch in Produktion der Serie, als dieser Film dann in die Pre-Production ging. Und gerade von Greg Mottola hatten wir hier nicht nur diese Serie. Gut, Arrested Development haben wir noch nicht besprochen, ne? Da hat er auch viel beigemacht. Und Paul hatten wir, glaube ich, hier.
Ja, Paul hatten wir, aber ich möchte unbedingt auch Adventureland euch ans Herz legen, weil den hat er 2 Jahre später nach Superbad gedreht. Und den finde ich hart unterschätzt und den mochte ich auch sehr, sehr gerne. Der ist auch von Greg Mottola.
Gut, Clear History hatte ich hier von ihm.
Mhm.
Zwar nur ein Fernsehfilm, aber Peacemaker ist ja auch, da hat er ja auch einiges gemacht. Also der hat sowieso im Serienbereich dann doch auch wirklich eine Menge gemacht.
Ja, und auch aus den Federn der Autoren hast du wahrscheinlich einiges hier schon rezensiert und einiges gesehen.
Ja, weil das war ja das Feature-Debüt der beiden, die aber schon primär wirklich Sachen zusammenschreiben. Das Duo nennt sich Seth Rogen und Evan Goldberg.
So nennen die sich.
So nennen die sich, weil sie so heißen. Und das war ihr Feature-Debüt und danach kam dann Pineapple Express und, ja. Bis eben hin zu The Studio, was so das mit das Letzte war. Und dazwischen natürlich auch große Highlights noch gewesen. Ja, und das hat ein bisschen was Autobiografisches hier, weil unsere Hauptfiguren heißen Seth und Evan. Mhm. Und da ist recht viel drin von den kanadischen Herren, die hier Teile ihrer Highschool-Zeit in diesen Film haben einfließen lassen.
Richtig.
Ja, die sind nämlich beste Freunde, unzertrennlich. Und da, wo der Film einsteigt, jetzt eben kurz vorm Abschluss der Highschool. Und die gehören, das wird schon ein bisschen über die Optik klar gemacht, jetzt nicht zu den beliebtesten Kids der Schule.
Diplomatisch ausgedrückt.
Werden von denen auch tendenziell eher gemieden, aber bekommen jetzt zufällig eine Einladung zu einer Party von diesen beliebten Kids und müssen jetzt einen recht langen Tag damit verbringen, dabei noch unterstützt von ihrem noch nerdigeren Freund Vogel. Ja, wird eh nur McLovin dann genannt ab einem gewissen Zeitpunkt. Ja, die sind dann damit beschäftigt, Alkohol aufzutreiben, weil natürlich beliebtes Problem in Amerika, wenn du nicht 21 bist, kannst du keinen Alkohol besorgen und so geht's wieder um Fake-IDs und sonst was. Und dadurch, dass Vogel eben eine Fake-ID abgecheckt hat, auf der er McLovin heißt, haben sie beschlossen, die zu benutzen, um Alkohol zu besorgen. Und natürlich verläuft das nicht so unproblematisch, wie sie sich das erhofft haben. Und ja, McLovin kommt dann da in Kontakt mit zwei Polizisten, die ihm eigentlich helfen wollen bei der ganzen Aktion, aber den Plan dann auch irgendwie nur unnötig erschweren. Und parallel, oder das Endziel ist natürlich dann, dass die beiden hier irgendwie Ladies kennenlernen oder die mit dem Alkohol dann irgendwie so gefügig machen, ist ja schon, da machen die ja keinen großen Hehl draus, dass einfach möglichst viel Alkohol fließen
We
muss.
Could be that mistake.
We could be that mistake, ja.
Legendär.
Ja, sowieso fallen hier ein paar legendäre Sätze, wenn du mich fragst. Mm. Ja, und es sind ein paar legendäre Figuren, ne? Weil also wer kennt nicht McLovin, wenn er diesen Film gesehen hat, ist das auf jeden Fall was hängen bleibt.
Ja, diese Driver's License, dieser Führerschein ist einfach legendär. Also. Das wurde ja auch als Merch überall verkauft, so dieser Fake-Führerschein von McLovin.
Ja.
Das war unfassbar lustig.
You have the face of a future rapist.
Ja, das war super.
Oder nee,
you look like Pinocchio ist auch geil, weil sie seine Weste da kritisiert haben.
Future Child Molester sagt er, glaube ich, nicht Future Rapist, aber irgendwie sowas.
Irgendwie sowas, sensationell. Ja. Future Pedophile, glaube ich, ist die.
Ach, genau.
Ist die Originale.
Ja.
Und you look like Pinocchio und so hin und her. Zieh die Weste aus. Wer trägt sowas?
Ja, weil er halt erwachsener aussehen muss. Aber ja, das ist halt auch das Witzige, ne? Also wir haben eben das Duo Seth und Evan gespielt von Jonah Hill und Michael Cera. Mhm. Alter, hattest du auf dem Schirm, wer die Schwester von Jonah Hill ist?
Die Schwester von Jonah Hill?
Ja.
Nee?
Beanie Feldstein.
Ach, stimmt. Siehst du, das wusste ich mal, aber habe ich schon wieder vergessen.
Ja, weil wenn man es weiß, finde ich, sieht man es halt auch.
Ah, stimmt, ja.
Ne? Also die Optik
abgefahren,
ist schon...
Abgefahren, dass sie so im weiblichen Pendant von Superbad eigentlich so, was ja immer genannt wird, als von wegen so, ja, das ist so...
Ja,
das,
Booksmart galt so ein bisschen
Booksmart aus. Ist so ein bisschen das Girly-Superbad, ja. Das sie da die Hauptrolle spielt.
Ja. Ja, aber eben, die beiden sind hier das Duo und werden eben stark unterstützt von Christopher Mintz-Plasse,
yep.
Der McLovin spielt und hier sein Debüt gibt und das, glaube ich, schon auch insofern legendär ist, weil der einfach diese Rolle in seiner spackigen Art so ausgefüllt hat, so geil. Und der war halt 17 zum Dreh.
Der ist ein Highlight, ja.
Und es gibt früher oder später eine Sexszene, die er hat. Und weil der halt 17 zum Dreh war, musste dann seine Mutter mit am Set sein.
Ja.
Bei dieser Sexszene. Also das willst du auch nicht. Ey.
Ach, so witzig, wie er sich als 25 auf diese Driver's License schreiben lässt, weil er sagt, das ist zu auffällig, wenn du genau 21 da schreibst. Das macht jeder. Und schon wird vermutet, okay, ist fake so. Weißt du, wenn ich schreibe, ich bin 25, ist es schon mal, das macht keiner. Das ist so lustig.
Ja, und die Polizisten, die dann eben dazukommen, werden von Bill Hader und Seth Rogen gespielt.
Ja, auch schon Highlights.
Emma Stone gibt hier noch ihr Debüt. Joe Latrullio, auch immer gut.
Mhm.
In kleineren Rollen noch Dave Franco und Martin Starr. Also schon...
Ja, Kevin Corrigan, David Krumholz, also
ja.
Schon ein paar namhafte Leute definitiv in kleinen Rollen auch.
Ja, und ich habe den jetzt so lange nicht mehr gesehen, deswegen war es für mich so ein ständiges von, ach fuck, er ist ja auch noch dabei und ach Mensch, er auch noch. Mhm. Und sie, ach, guck mal hier.
Ja.
Die ganze Zeit. Das war schon irgendwie cool.
Definitiv.
Ja, und für mich funktioniert er immer noch.
Ja, für mich ist er, glaube ich, sogar noch in meiner Gunst gestiegen, weil...
Ach echt?
Ja, ich sag mal so, es sitzt nicht jeder Gag, aber der Film liebt halt seine Charaktere.
Ja, eben.
Und er ist super kurzweilig, weil trotz seiner Fax und Absurditäten, die hier irgendwie am laufenden Band fallen, hat er irgendwie Herz und ist irgendwie süß und niedlich, so, weißt du? Und das mag ich an dem Film, weißt du, dass er zwar einerseits so total prollig daherkommt, aber andererseits irgendwie auch Herz hat. Und das ist eine Mischung, die hier gut funktioniert und die das kommt rüber. Das ist so mein Fazit. Deswegen, ich mag Superbad sehr, sehr gerne.
Okay.
Und habe hier gut gelacht. Und was ich auch cool finde, ist, dass der Score so soulig daherkommt, dass sie so 70s Soul Train Mucke so ein bisschen haben, so als Score. So. Also ist recht funky alles.
Mhm.
Finde ich auch, ist so ein bisschen was Besonderes als so in diesen Coming-of-Age-Comedies so der damaligen Zeit. Das haben auch nicht viele gemacht. Also er hat so einen eigenen Stil. So, weißt du, das Design irgendwie der Schrift und so und diese 70s und die Intro und so. Ist ein cooler Film.
Und, das Penis-Ding, Alter.
Ja, und ich sag mal so, also die hat so vom, ja, diese Peniszeichnung und so weiter. Alleine schon, wie viel Aufwand die da reingesteckt haben. Ja. Und jeder Einzelne muss ja genehmigt werden von der jungen Prüfstelle.
Das finde ich auch so krass, Alter, dass die sich halt hier wirklich damit auseinandersetzen mussten, ja, ob jetzt dieser Penis zu viele Venen hat oder zu irrigiert ist, um von einem 9-jährigen Mädchen als Zeichnung gehalten zu werden und so. Alter, das ist also irgendwo auch
den
lustig.
Job,
ne?
Alter, den Job muss man mal haben, ey. Das ist wirklich abgefallen, ja. Aber Superbad ist mit Absicht, ist schon berechtigt auf jeden Fall, so ein gewisser Kultfilm in Comedy-Kreisen und Film, den viele gesehen haben. Also ich finde, den Schuh kann er sich getrost anziehen, das ist wirklich ein guter.
Na.
Mag den gerne. Wie die halt so in verschiedene Situationen stolpern und dann, und das hat halt leider so den Typecast von Michael Cera leider geprägt, so extrem, extrem früh, weißt du, weil alles, was danach kam, inklusive Arrested Development und so, er spielt ja eigentlich immer diesen Schlagwechsel. Naja, so, weißt du,
hast du dir mal angeguckt, wie viel der davor schon gemacht hatte? Weil ich hätte halt auch, hättest du mich im Vorfeld gefragt, ich dachte, ja, es war so einer seiner ersten 5 Produktionen. Oder
hat er viel
so
gemacht davon?
Alter.
Echt, ja?
Der war da schon richtig lange dabei. Das ist echt krass. Also,
aber so dieses Verhuschte, so ein bisschen diese Understatement-Comedy.
Aber klar, hat das, der Erfolg dieses Films hat den natürlich da nochmal in eine ganz andere Sphären geschossen. Er hat ja auch irgendwie immer wieder gesagt, dass er am Anfang überhaupt nicht drauf klarkam mit diesem Bekanntheitsgrad. Und der ja auch gezielt dann Sachen abgesagt hat, die ihn noch bekannter gemacht hätten.
Mhm.
Ja, die haben ihm ja irgendwie ein SNL-Hosting angeboten, hat er abgelehnt, weil er nicht wollte, dass er noch berühmter wird, weil er halt auch mit dem damit verbundenen Neid und Hass, den natürlich auch abkriegst, halt nicht umgehen konnte.
Ja, das war ihm unangenehm.
Und gerade seine subtile Art zu spielen, ne, weil das ist ja schon, das kann schon schnell auch untergehen, was der da macht, weil er halt wirklich das super klein und subtil macht. Das haben die Studios am Anfang auch nicht so richtig geblickt. Und das ist schon krass, weil der damit schon irgendwie so einen eigenen Typ eingeläutet hat, ne, der dann halt echt lange bestand, also bis heute ja auch. Irgendwie so, also mittlerweile, wenn du so, man spricht ja fast von so einem Michael Cera-Type, weil er halt eben dieses super ruhige, fast schon schüchterne, zurückhaltende, halt
so
krass
ein bisschen autistisch, ja, so ganz leicht. Aber auch die direkte Kombination mit dem lauten Jonah Hill, weißt du, so als Seth funktioniert halt gut, der total vulgär daherkommt und die ganze Zeit nur am Labern ist und super laut ist und so, weißt du, und letztendlich so, wenn sich einer umdreht, dann so diese Fick-Bewegung macht und so weiter. Das ist auch so eine Idee, würde mal Sarah halt nie kommen. So, die sind halt komplett verschieden vom Typ, sind aber Best Friends. So, und diese Kombo funktioniert. Also es gibt
ja, ist sowieso im Kern liegt ja drunter diese Freundschaftsgeschichte, ne? Weil es ja darum geht, dass die eben potenziell getrennt werden, weil sie nicht aufs gleiche College kommen und so.
Aber es gibt wahrscheinlich andere Filme, wo du das in Frage stellen würdest, wo du sagen würdest, wie sollen die beiden denn befreundet sein? So, was denn das für ein Schwachsinn?
Nee, die Freundschaft
aber hier
erzählt sich hundertprozentig.
Hier erzählt sich super, ja. Und auch Emma Stone ist cool, weißt du, weil die halt nicht so, weil die halt so schon so die das Love Interest ist und so die Schul-Beauty, aber nicht so, also nicht so unnahbar ist und nicht so arrogant und eingebildet wie in manchen Filmen, sondern die ist ja irgendwie cool so trotzdem, weißt du, also du bist ja auch so, dass du auf einer Wellenlänge bist, dass du sagst, ja okay, die ist nicht bitchy, sondern die ist halt irgendwie auch Nee, ist auch irgendwie eben, auch lässig.
Man kann auch nachvollziehen, dass er die halt irgendwie gut findet und nicht nur heiß, ne?
Genau, ja.
Ja.
Aber die Kopfnuss-Szene ist übrigens auch ziemlich geil, Alter. Die auch improvisiert ist, Alter.
Wobei What sie mir fuck? Hier, sie wirkte hier deutlich älter als der Rest, finde ich. Hast du mal geguckt, wie alt die hier war?
Nee.
Oder vielleicht war Emma Stone einfach schon immer erwachsen.
Also wer, ich glaube...
Also der Älteste
Jonah von... Jonah Hill war der Älteste von
Genau, ihr, von den Jungs war Jonah Hill schon 23. Irgendwie 23.
Ja. Aber bei den Mädels weiß ich jetzt nicht, wie alt Emma Stone ist, was sie für ein Jahrgang ist. Ich habe ja jetzt übrigens in so einer... Es gab jetzt so eine Studie über die perfekte Gesichtsform und da war wohl Emma Stone so von den Schauspielerinnen auf Platz 1, weil die wohl so...
Was?
Weil die Merkmale hat...
Perfekt, von, wofür denn?
Naja, so von wegen so die Merkmale, was so ein perfektes Gesicht ausmacht. So die Wangenknochen, wo die sein müssen, wie parallel beide Seiten sind und so hin und her. Und
perfekt
so.
Gemessen an Schönheitsidealen.
Perfekt an Schönheitsidealen. Und okay. So hat man das mathematisch irgendwie runtergebrochen und da kam Emma Stone irgendwie auf Platz 1 raus.
Echt?
Ja. Hätte ich also Kopfform, Gesicht, dies und das.
Scarlett
und
Johansson oder so jemand gedacht.
Tja, weiß ich nicht. Hab's nur neulich mal gehört.
Okay.
Fiel mir gerade auf, wo wir über Emma Stone reden.
Naja.
Jo.
Ja, 20 Millionen hat er gekostet und war halt ein Riesenerfolg. Über 170 Millionen sind es geworden. Allein
170
im
Einspiel.
Das ist dick.
Voll. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr amtlich. Kann sich sehen lassen, ja. Und ja. Nach wie vor ein geiler Film. Danke Jan und danke Johnny.
Mhm.
Hab da zu Recht hier reingeworfen. Ist schon eine ziemliche Lücke in diesem Podcast. Und
endlich mal wieder ein paar Komödien.
Ja. Kamen ja einige jetzt als Auftragsfilme und lose und ans Tageslicht.
Naja, einige. Du meinst jetzt, weil wir noch einen anderen haben oder was?
Naja, jetzt kommen wir haben du redest jetzt hier von The Other Guys?
Ja.
Nee, da waren ja schon noch zwei, drei andere. Also. Wir haben ja jetzt hier den lustigen Santa Claus ist auch eine Komödie, den wir jetzt im Dezember haben. Mit Tim Allen.
Das ist so witzig, ne? Das ist ungefähr so, als würde ich dir Santa Claus als Horrorfilm verkaufen. So. Und das, du würdest dann immer sagen, nee, das ist ein Weihnachtsfilm.
Nee.
Das ist kein Horrorfilm, das ist ein Weihnachtsfilm.
Nee.
Ja. Ja. So sprichst du nämlich.
Ja, so rede ich nämlich.
It's like if Todd Phillips' Joker got a Vuvuzela shoved up his ass.
Ich rede wie ein Leprechaun.
Oh fuck.
Ich war ein bisschen... entsetzt, als ich gesehen habe, wie die Leute so in unserem Umfeld bzw. in unserer Bubble Superbad teilweise bewertet haben bei Letterboxd. Also,
ach so, ja?
Ja.
Ja, dann shame mal ein paar Leute eben.
Es wird Zeit, wieder ein paar Leute zu shamen, definitiv. Und wollen wir mal gucken, wer den gesehen hat und wie der bewertet worden ist, weil ich glaube, so euphorisch wie wir waren nicht alle. Insofern gucken wir mal hier rein. Also. Allein schon, dass der von 93 Leuten gesehen worden ist in meiner Bubble von 180 Leuten, denen ich folge oder so, das ist schon auf jeden Fall sehr amtlich.
Ja.
Dave, 3 Sterne.
Was?
Classic Dave.
Im Ernst?
Finde ich schon mal sehr verhalten. Was ist da los?
Oh, hallo.
Und so einer kommt daher und rezensiert Anchorman einfach weg.
Das ist ja krass, ja.
Ja gut, Hakan mit den 3,5 Sternen ist man jetzt nicht so überrascht.
Kann man Robzi sich so drauf 5, verlassen.
Adrian 4, Kalle 4, das passt alles. Marci 3,5, ja, geht so. Promo 4 auch gut. So, gucken wir mal. Zweite Seite. Erik 4 Sterne. Ist auch einer, der normalerweise mal 5 raushaut. Andi 3,5. Wo waren denn die?
Ja, ich warte noch auf die
Skandalösen. Ja, ich warte noch auf die, na gut, Classic Dave war schon einer, wo ich ein bisschen geschluckt habe.
Ja, dachte,
okay,
also klar.
Was ist da los mit 3 Sterne?
Ja, werde ich ihn auf jeden Fall mal an eine Klatsche geben.
Hermann auch 3 Sterne? Auch ein bisschen verhalten unterwegs?
Aha.
Na, Hoffi 3,5, okay. 3,5 kann man noch durchgehen lassen als Bewertung, aber ist schon ein bisschen dünner.
Krass.
Jan, 3 Sterne.
Wie, hatte er uns den jetzt nicht hier auch aufgetragen?
Nee, hier filmen wir.
Ach so.
Entschuldigung, der andere.
Ja, gut.
Der ist mit 3 Sternen unterwegs.
Hätte mit ihm über Comedies sprechen, Alter.
Ja, das stimmt. Der hat auch Will Ferrell ein bisschen hier kritisiert. Da hat er Majestätsbeleidigung hier schon vom Mikrofon von sich gegeben.
Maybe if you don't understand the genre, you shouldn't participate in the conversation.
Und Nils hat ihm auch nur 3 Sterne gegeben, aber gut. Von Nils kommen ja Charismäki-Filme und ist ja Arthouse-Nils. Also Arthouse-Nils sei verziehen.
Ja, der darf das, okay.
Der darf das. Mhm. Aber hier so Daniel 4,5 und so. Also schon, ein paar sind schon recht euphorisch dabei. Auch Jens mag den und so. Finde ich gut, weil er ist schon, der hat Herz. Ich mag Superbad auch sehr gerne.
Cool.
Alright. Kommen wir zu den restlichen Punkten.
Mhm.
Hau raus.
7,6 auf IMDb. Metascore bei 76. Letterboxd 3,9 im Schnitt.
Das ist gut.
Das ist gut.
Von mir eine 9.
Ja, nice, von mir auch.
Von dir auch eine 9?
Ja.
Mensch.
Bei einem Punkt daneben.
Dann klingeln wir, scheiße.
Und dann klingeln wir.
Habe ich dir die 10 zugetraut, aber dann eben einiges klingelt zum letzten Film.
Ja, ist auch schön.
Auch schön, ja. Ich hätte mir gewünscht natürlich eher, dass du hier eine 3 gibst.
Eine 3?
Beziehungsweise, nee, dass du mich auf eine 3 schätzt, so meinte ich.
Ach so.
Dann hätte ich das Punkterad noch umreißen können, aber so wird das nichts, glaube ich.
Aber immerhin, ey, eine 9, Alter, das ist schön.
Ja, ich mag den gerne. Das ist tatsächlich eine Comedy, die feiere ich. Aber er ist auch gewachsen, tatsächlich in meiner Gunst, weil...
War früher nicht so, oder
wie? Auch ich gehörte zu den Leuten, die ihn mit 3,5 bei Letterboxd gelockt haben.
Ach.
Also insofern war das wahrscheinlich von mir eine 7,5 bei der Erstsichtung. Und jetzt die Zweitsichtung war wesentlich herzlicher. Der ist auch bei mir in der Gunst gestiegen.
Okay, krass.
Ja, also ihr dürft mich auch schämen, wenn ihr wollt.
Ja, macht mal. Ja.
War zwar nie bei Tino und seinen 2 Sternen, aber immerhin.
Was? Der vergibt 2 Sterne für Superbad?
Ja. Den habe ich jetzt nicht genannt.
Das ist doch...
Tino.
Na, das ist doch wieder aus Prinzip, Alter. Das kann man doch nicht erzählen.
Wenn es jetzt einen indischen Superbad gäbe und da würde noch getanzt und gesungen werden, dann hätte er 5 Sterne. So halt nur 2. Wir warten noch auf den indischen Superbad.
Ja, genau, Alter. Wow.
Okay.
2 Sterne, ja gut.
Frech. Einfach frech.
Ja, es fühlt sich halt wirklich ein bisschen nach so einem Prinzipiending an, aber
Man fühlt sich benutzt nach so einer Bewertung. Ja?
Ist das so?
Es fühlt sich nach Vergewaltigung an für uns, als Filmfans. Als Filmkenner und als Filmpodcast eures Vertrauens fühlen wir uns da schon ein bisschen beschmutzt, wenn wir dann so eine Bewertung sehen.
Mhm.
Und mit euch sind wir befreundet, das wollte Lieder bezahlen.
Nee, wollte ich nicht sagen.
Wollte er nicht. Er möchte sich distanzieren von meinen Aussagen.
Voll.
Ist wirklich ein ganz starker Vortrag, auf den ich einen absoluten Minusbock habe.
Minusbock, ja.
Minusbock.
Wir dürfen das Line-Up der nächsten Episoden schon verraten, weil die steht fest. Also am Sonntag gibt es für Timo Weltenschreiner das Sequel von Zurück in die Zukunft 2. Mhm. Das Sequel von Zurück in die Zukunft 2. Das ist das besagte Sequel. Also wir reden über den 2. Teil von Back to the Future.
Yes.
Und nächsten Dienstag erwarten euch 3 Auftragsfilme. Barcelona, Night in the City und The Other Guys. Die etwas anderen Cops und Night in the City heißt, glaube ich, Die Ratte von Soho auf Deutsch.
Ach, der war das.
Der war das.
Ja.
Die 3 Filme dann kommenden Dienstag.
Ja, habe ich alle schon gesehen, Mensch.
Alle schon gesehen?
Mhm.
Ja, mir fehlt noch die billige Will Ferrell-Pups-Komödie, dieser Drecksack.
Aber den kennst du ja auch schon.
Ja, den kenne ich auch schon.
Und ich weiß, dass du die Stellen mit Eva Mendes lustig findest.
Schlussleger Hugo.
Vor allem, wie er dann sagt, so, your hot wife, my wife's not hot, she's cute, but she's not hot. Dann denke, Alter, Eva Mendes zu dem
Vor
Zeitpunkt.
Vor allem er, der, also, das ist so ein bisschen Hakan-Style, so, ja. Der
Ach so?
Judged ja auch gerne das Aussehen von Supermodels.
Ach, und du bist der Meinung, wenn man da selber...
Also wir können es uns erlauben, ja klar, aber manche sollten da mal ein bisschen vorsichtig sein mit dem Judgen.
Oh Gott.
Auch von dieser Aussage möchte er sich distanzieren.
Ja, ne? Wirklich.
Es häuft sich jetzt langsam.
Oh Mann, ey. Ja, nee, weiß ich nicht.
Doch, doch, alle denken.
Wo sieht man heute noch so prächtige Kerle? Mm,
ja.
In meiner Jugend gab es nur solche Männer.
Sie reden von uns. Definitiv.
I have rarely been proud of you, but never more so than now.
So, alright, wir müssen noch eine Ganz Folge online richtig. Stellen in einer Stunde.
Achso, ja, stimmt, da war ja noch was.
Würde ich sagen, verabschieden wir uns.
Schnell abmischen, das Ding. Ja.
Genau, schnell abmischen und gucken, ob wir pünktlich sind.
Ja, ich bezweifle es.
Wenn nicht, scheißen wir drauf.
Genau, drauf geschissen.
Bis dann.
Tschüss.
Tschö.
Bewegt Bild Banausen.